Und schwupp, da war es Oktober und die Abteilung Basketball ist zurück und ab sofort auch wieder regelmäßig und mit Vollgas und mit allem, was dazugehört. Der Xandi ist da.
Guten Tag.
Ein bisschen rumgewuselt an der Technik, aber es scheint alles zu laufen, Xandi, oder? So sieht's aus. Ja, liebe Abdi, es geht also los. Die Saison in der Euroleague hat ja bereits begonnen und Achtung, jetzt geht's direkt. Ich wollte mich ja gut vorbereiten heute, Xandi. Jetzt ist mir eine Sache noch dazwischen gekommen.
Ja, bitte.
Und zwar in meiner YouTube-Timeline heute Morgen, 7:45.
Ja.
Moneyball. Plötzlich zeigt er mir an, ja, ein Clip aus Moneyball.
Mhm.
Du kennst den
Film. Habe ich mir neulich angesehen, in voller Länge, ja.
Also der Film ist ja sowieso überragend. Ich habe ihn aber zuletzt schon gesehen, geil, ja. Vor 6, 7, 8 Jahren, weiß der Henker. Und da habe ich mir einen so einen Clip angeschaut, so 1,40, ne? Oh, und dann war das so Clip 1 von 10, 2 von 10. Ich musste mir alle 10 Clips anschauen.
Ja? Hast du dann den ganzen Film gesehen dann?
Nee, heute also das nicht, aber ich habe natürlich Brad Pitt und wie heißt er noch? Der den Pete da spielt, ich glaub, Julian Dingsbumshausen. Jedenfalls Julian Hall.
Ja, wie heißt er denn? Jonah Hill.
Jonah Hill, genau. Aber ja. Mit J und H war ich schon mal ganz richtig. Ne? Also immerhin.
Ja, ganz nah dran. Das ist ähnlich wie bei deinen Trivias.
Apropos Trivia. Xandi. Ja. Ne? Jetzt fangen wir mal direkt an. Wir haben ja bereits, auch wenn es nicht ganz unser Beritt ist, in den letzten Tagen einen Basketball-Titelträger im europäischen Bereich.
Ja, Champions of Europe haben sie
gepostet. Die Basketball-Champions League hat einen Titel ausgespielt.
Oh ja, und keiner hat es mitbekommen, so richtig.
Und jetzt meine Trivia an dich. Welche beiden ehemaligen BBL-Spieler sind am letzten Sonntag Champions geworden mit der Basketball Champions League und dem Verein? Und weißt du, wer gewonnen hat? Nicht nachgucken. Ich weiß, dass du natürlich der Ultra-Googler bist in Nanosekunden.
Schau mal da, was unser Audio-Inch macht. Er hat nicht das Bild weggedrückt, sondern hat einfach, gibt was Schwarzes drüber. Das ist auch interessant.
Der macht das so wie Zuckerberg, der klebt ein Leukoplast über die Kamera.
Du könntest auch das Video ausmachen. Schöne Grüße, er ist auch wieder.
Er ist halt Audio-Engineer, nicht halt Video-Engineer.
Schöne Grüße an unseren Alex, der ist auch wieder da. Ja. Heute werden wir zum ersten Mal nicht mehr selber abmischen, aber ich habe versucht abzulenken. San Pablo Burgos, so heißen sie, oder?
San Pablo Inmobiliaria Miraflores San Burgos.
Ich habe irgendwann echt den Überblick verloren, auch gegen wen sie gespielt haben. Dann waren da Zuschauer in der Halle, habe ich gesehen, bei einem kurzen Clip.
Also pass auf, Trivia. Welche beiden ehemaligen BBL-Spieler sind mit San Burgos? Und zwar?
Ich weiß nur, dass Chevon Shields plötzlich ein Top-Euroleague-Spieler ist.
Ja, dazu kommen wir ja nachher noch. Also Ken Horton, der in Bayreuth und Bonn gespielt hat. Mhm. Und der unverwüstliche Alex Renfro.
Alex Renfro ist da.
Ja. Oh, und sie haben gewonnen das Finale gegen AEK Athen. Das Spiel war übrigens in Athen.
Das Spiel war in Athen, vor teilweise Zuschauern, ja.
Welche beiden ehemaligen BBL-Spieler sind in Athen bei AEK aktiv und haben
dieses Finale verloren? Mir gefällt nicht, dass du so gut vorbereitet bist.
Was ist das für ein komischer neuer Trend? Das ist erst der Anfang.
AEK Athen, Jesus. Könnte ich versuchen, drei Ligen einigermaßen im Kopf zu haben, neben dem ganzen
sonstigen. Gut, einen musst du wissen, weil das haben wir hier 100 Mal thematisiert. Cesis, genau.
Ja.
Und der andere ist Tyrese Rice.
Tyrese
Rice hat ein Finale verloren.
Ja.
Der gewinnt doch normalerweise jedes Finale sogar selber. Also er macht das ja im Alleingang. Aber er hat das Champions-League-Finale verloren. Und jetzt ist das Thema BCL, wie sie sich nennt, auch zu den Akten gelegt, denn wir haben natürlich...
Willst du vielleicht über unser eigenes Rechteportfolio sprechen, bevor du da jetzt...
Genau. Ja. Ich wollte nur kurz dein Wissen abchecken.
Teilweise war es vorhanden, aber es ist tough.
Ja, du hast immerhin San Burgos gewusst, den Ex-Club von Paul Zipser.
Jetzt aber noch Retrivia, bitte sehr. Alex Renfro, und damit die Überleitung auch zu unserer aktuellen Woche, legte sich im Spiel gegen Alba Berlin mit wem an? Im Audidom. Vor, keine Ahnung, 3 Jahren, 4 Jahren?
Mit seinem eigenen Trainer. Ach nee.
Das war nicht im Audidom.
Nee, im Audidom. Oh, mit Reggie Redding?
Ja, ich habe es auch im Kopf, aber ich bin mir gerade nicht sicher. aber Redding war ja dann auch Bayern. Oh Gott, das ist alles so kompliziert. Auf jeden Fall haben wir diese Woche Alba gegen Bayern in der Euroleague.
Genau.
Am Freitag.
Fettes, das dickes Thema bei uns, ja, bei Magenta Sport ist natürlich, dass wir in dieser Saison alle Euroleague-Spiele zeigen. Alle.
Das also ist wirklich krass.
Das ist, das ist fast ein Jingle zu wenig. Für wir bräuchten
zu wenig, jetzt. Gell? Oder machen wir noch? Oder auch?
Jetzt geht's los! Ja, also, jetzt geht's los!
Da brauchen wir fast eine eigene Hymne für. I feel devotion.
Oh, sie haben die Euroleague-Hymne geremixt. Alter Schwede, es war ja vorher schon schlimm mit dem Eurodance-Trash und dem Tenor drauf und viel die Wusche. Jetzt haben sie noch so eine Art Rapper, aber der ist auch irgendwie Singer-Songwriter-mäßig. Dann haben sie noch eine Gitarre draufgepackt. Also es ist so wie, mach einen Track und nimm alles, was irgendwie funktionieren könnte. Also, boah.
Also, ja.
Du hast es natürlich schon gehört.
Ich habe mir die Bayern angeschaut und ich habe mir Alba angeschaut. Ich war ja noch im Urlaub, als die Euroleague begann.
Das muss man wissen. Wir waren ja sehr still in letzter Zeit. Also es gab hin und wieder Kontaktaufnahmen und auch Überlegungen, einen Remote-Podcast zu machen. Aber ich habe das dann alles verworfen, weil ich mir gedacht habe, der Kerl soll jetzt mal Urlaub machen. Wir arbeiten uns den Arsch ab. Er soll schön
die Sonne
auf den Bauch scheinen lassen.
Also tatsächlich habe ich ein schlechtes Gewissen, aber es ist halt so passiert. Ich war im Urlaub auch zum Saisonstart der Euroleague. Das hat es noch nie gegeben, aber die Umstände.
Das hat es noch nie gegeben.
Ich glaube ich nicht. Also ich glaube, ich war noch nie zum Saisonstart einer BBL, NBA oder Euroleague im Urlaub. Es waren auch nur 2 Tage, wo es sich überlappt hat, aber es war eben so.
Ja, hörst aber du das gerade? Kann ich YouTube-Videos auch abspielen?
Hörst du da jetzt gerade ein YouTube-Video ab?
Ja.
Nee, das höre ich nicht.
Das hörst du nicht. Da muss ich mal am Routing
arbeiten. Bitte ändere nichts an deinem Setup, Xandi. Es läuft gerade.
Ja, es läuft eh immer.
Hast du so viele Vinylplatten da eigentlich im Hintergrund? Das sehe ich jetzt das erste Mal. Oder sind das DVDs?
Das siehst du jetzt das erste Mal. Natürlich sind das Platten.
Das sind Vinyl. Du bist noch so ein Alter. Du bist ja ein DJ, ne? Das dürfen wir schnell nicht vergessen. Oh, jetzt holt er sie raus.
Nee.
Jetzt holt er die Vinylplatten raus.
Das fällt dir jetzt auf, nachdem wir 80 Folgen Lockdown produziert haben vor dieser Wand.
Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass dein großes Profimikrofon 63% des Bildausschnitts verdeckt und man das alles schwer erkennen kann.
Ja, okay, aber ich könnte hier jetzt sogar... Das ist von früher halt. Das ist von früher. Da sind ein paar Classics auch dabei. Die kennst du sicher auch gut, oder?
Oh, was ist das? NAS. Okay, damit könnten wir... NAS. Damit könnten
auch
wir...
Auch damit die perfekte Überleitung.
Wer zum Maudolo.
Genau, der größte NAS-Fan Deutschlands und gewechselt von den Bayern zu Alba Berlin.
Genau. Ja, Thema Euroleague. Also, das Ding ist jetzt so, man kann jedes Euroleague-Spiel bei Magenta Sport sehen. Auf Deutsch kommentiert werden nach wie vor die Spiele der deutschen Teams, also von Bayern und von Alba.
Ja.
Und alle anderen laufen im sogenannten englischen Worldfeed Originalkommentar. Habe ich einen Fehler gemacht?
Wir arbeiten dran.
Ah, okay.
Dass alle Spiele im englischen Original. Das ist tatsächlich ein komplexes Thema.
Ah.
Oder auch, um es in den Worten von Deutschlands bestem Basketballkommentator zu sagen. Moment.
Wo bist du? Das ist ein schwieriges Thema.
So, ich muss auch wieder ein bisschen reinkommen, okay?
Ja, alles gut. Bisher war das ja fast fehlerfrei. Also
genau. Ja, es sind teilweise Spiele auf Englisch kommentiert. Wir arbeiten dran, dass das bei allen so sein wird. So.
Ja.
Ausführlich.
Und die Kommentatoren, die kennen wir ja auch. Die sind ja auch bei den Spielen, wo wir eben da sind. Das sind wirklich erfahrene Jungs, teilweise Ex-Spieler seit vielen Jahren dabei. Einige, haben auch die mal hier und da.
Sind die vor Ort? Sitzen die neben dir?
Ja, im Audi Dom schon.
Ja, okay.
Der sitzt neben mir, ist ein Tscheche. Ich weiß, das ist ein guter Kumpel vom Tonno. Ja, wirklich, kein Witz. Oder ist er halt ein Slowake. Eins von beiden. Wurscht. Mhm. Also jedenfalls, das wird gezeigt und das bringt uns natürlich hier bei der Abteilung Basketball in die Pool Position.
Du bist ein bisschen urlaubsfixiert, hab? Die Pool Position.
Was kommt denn jetzt?
Du hast gesagt Pool Position.
Das bringt uns hier in die Pole Position, ja.
Pole Position finde ich mega gut. Das ist so, wenn der Deutsche sein Handtuch auf die Liege legt, dann ist es die Pole Position, oder?
Ja, halt die Pole. Pole ist auch doof. Pole ist ja normalerweise da, wo die Mädels dranhängen, oder nicht?
Pole Position ist einfach der erste Startplatz.
Ja, ich weiß. Deswegen sind wir in der Pole Position. Pole Position. Okay, also jedenfalls sind wir hier ganz weit vorne, was die Berichterstattung über die Euroleague angeht. Das wird sich auch in diesem Podcast dramatisch widerspiegeln, da unsere drei Gesprächspartner, beziehungsweise lass es zwei sein, der dritte ist auch natürlich, weil er einer von uns ist, mit der Euroleague in Verbindung, werden wir einen Blick über den Rand des reinen Alba- und Bayern-Horizontes hinausblicken, da wir ja doch auch einige deutsche beziehungsweise korrekterweise deutschsprachige Vertreter in der Euroleague umherwandern haben.
Und also man muss ganz klar sagen, teilweise sind das Österreicher.
Das habe ich ja gesagt, mit deutschsprachig. Ne? Aber jetzt pass auf, nächste Trivia, weil wir nachher Martin Schiller haben, den neuen Headcoach von Žalgiris Kaunas, der Österreicher ist. Welche Staatsbürgerschaft hat er denn noch?
Great Britain.
Oh, das weiß natürlich, es war Quatsch von mir zu glauben, dass Sandy das nicht weiß. Wahrscheinlich weißt du von Martin Schiller sowieso mehr als Martin über sich selbst. Naja, wurscht. Also, das werden wir.
Wir waren gemeinsam in China letztes Jahr. China?
Ja.
China?
Ah, ja. China.
China. Also, er ist ja auch Assistant Coach der deutschen Nationalmannschaft.
Genau, er war immer auch, also sehr lange auch Teil des deutschen Nationalmannschaftsteams, hat aber die letzten Jahre vor allen Dingen in der G-League, formerly known as D-League, in Salt Lake City trainiert. Und ja, kam für alle ein bisschen überraschend. Das werden wir nachher erstmal aufdröseln, wie es dann geklappt hat.
Wie das da kam, ob das eine klassische Bewerbung ist, schickt man die dann hin. Hier mein Portfolio, ich bin G-League Coach of the Year. Weil das habe ich ja schon auch mitbekommen, wenn da ein Coaching-Posten vakant wird, egal wo, also jetzt BBL, egal welches Team, dann trudeln da ja natürlich auch über die Agenten einfach sehr viel, wie sagt man da, Initiativbewerbungen ein.
Absolut.
Ja, das weiß ich auch aus dem Eishockey, da ist es wohl noch krasser.
Hast du dich auch schon mal beworben?
Auf was jetzt?
Auf einen Job.
Auf einen Job generell?
Mhm. Oder ist das alles immer so holterdiepolter, so nebenher gelaufen?
Das war schon ziemlich holterdiepolterig immer, ja.
Mhm.
Ja, beginnend mit, ja. Also eigentlich.
Hast du dich nie beworben? Hast du den Lebenslauf? Also hast du jetzt eine Datei, wo drauf steht Lebenslauf xandi.doc?
Ja, das schon, weil manchmal auch selbst wenn es klar ist, dass das irgendwie wohl sehr wahrscheinlich klappen wird, musst du dann trotzdem für HR. Oder musstest du einmal musste ich das Lebenslauf mitbringen. Und wie ist es denn bei dir, Körni? Hast du einen Lebenslauf? Der würde mich mal interessieren.
Ich habe keinen. Ich habe mich auch noch nie beworben in meinem Leben.
Noch nie, oder? Nee. Selbst nicht bei Radio Hagen. Da bist du einfach langhaarig vor der Tür gestanden und hast gesagt, hallo, da bin ich. Du hattest lange Haare zur Radio Hagen-Zeit, ja? Können wir das
bestätigen? Das ist, sagen wir, schulterlang. Also lange Haare ist ja immer so ein
das
bisschen.
Das ist lang, Körni.
Das ging über die Connection eines Freundes, der mich dann zu dem angehenden Chefredakteur mitgenommen hat, ja. Also da stand ich einfach dann bei dem in, das war eine sehr lustige Geschichte, muss ich sagen, der war in einem Seitenbüro eines Kaufhauses, hatte der ein Provisorium ausgerichtet. Shoutout an dieser Stelle an Guido Böhm. Ich weiß nicht, ob es den Menschen noch gibt. Der war damals der erste Chefredakteur und ich habe 0,00 Ahnung, was aus ihm geworden ist.
Und welche Rolle spielte Buschi? Der war doch da auch, oder?
Der war da auch, ja. Er saß da plötzlich.
Der war da schon?
Nein, wir haben gemeinsam angefangen mit Sendestart. Also wir waren die beiden, die für den Sport zuständig waren. Ich kannte ihn vom Sehen, weil Buschi in Hagen 99% der Menschen haben ihn zu der Zeit gekannt. Ich möchte die Hintergründe nicht weiter erörtern.
Was waren denn die Hintergründe?
Nein, Quatsch. Buschi ist ein bunter Hund schon immer gewesen. Ja. Und
auch mit langen Haaren, muss man sagen.
Wir waren auf der gleichen Schule und deswegen kennt man natürlich die älteren Jungs, die unsere Mädels weggeschnappt haben. So ist ungefähr der Hintergrund. Shoutout auch an Buschi an dieser Stelle. Ich werde mir das Shoutout angewöhnen. Das muss man im Podcast machen.
Ne? Ja, Shoutout. Du bist halt so ein junger, du bist so ein hipper Typ. Du bist so on the edge, edgy. Ja. Du musst ja auch so die Twitch-Community so ein bisschen bedienen und ansprechen. Ja. In deinem YouTube-Zimmer da auch.
Also ich habe auch jetzt diverse neue Abkürzungen gelernt, die man im Internet verwendet.
Ja, bitte?
Ja, zum Beispiel TIL. Also wenn ein Artikel beginnt mit TIL oder eine Aussage, ein Posting, dann heißt das...
Ich kenne nur TLDR.
Ich kenne TIL, Today I Learned.
Ah, okay.
Und dann kommt irgendwie eine Geschichte, die derjenige erlebt hat oder diejenige. Und
Today I Learned.
Also manchmal sind das ja so Sachen, die man nie gedacht hat, dass sie wirklich wahr sind oder dass die einen völlig neu überraschen. Und dann schreibt man davor, Today I Learned. Mhm. Oder ja, TLDR. TLDR, nee, TLDR.
Too long didn't read.
Too long to read.
Ah ja, okay. Mhm. Too long didn't read gibt's auch.
Too long didn't read. Mhm. Ja. Wahrscheinlich meine ich das sogar.
Wann wirst du eigentlich mal so auf Twitch aktiv? Also twitch.tv/ Kearney23.
Also das wird's nicht geben. Ich,
dass du mal so ein Let's Play machst oder irgendwie so... Basketballspiele quasi kommentierte Basketballspiele kommentierst.
Nee, also das ist ja geil. Das möchte ich nicht. Also das Twitch, da bin ich einfach wirklich. Also ich habe einen Bekannten, der ungefähr mein Alter hat, der hat einen Twitch-Kanal eröffnet und ich möchte da gar nicht weiter ins Detail gehen. Und ich sehe ihn da sitzen und denke mir, mach's nicht. Also
ist es cringe?
Ja, das ist mega cringe. Also das ist Cringe hoch 4. Mhm. Und ich möchte nicht da. Also dann bin ich ja wirklich. Dann kann ich mir auch noch ein Hoodie anziehen und nee. Also ich habe auch Hoodies, aber die würde ich nicht anziehen, wenn ich im On bin oder sowas.
Ja.
So, wir kommen jetzt dann ganz allmählich zu unserem ersten Gesprächspartner, denn wir haben ja heute einen Spieler aus einer Mannschaft, mit dem wir einsteigen wollen. Wir bleiben heute ziemlich Euroleague-lastig, um am Ende natürlich, klar, noch ein bisschen oder mittendrin, um ehrlich zu sein, auf Alba gegen Bayern zu sprechen zu kommen, die Partie, die am kommenden Freitag stattfinden wird.
Das ist auch Euroleague übrigens.
Auch Euroleague, also bis für all diejenigen, die momentan im Basketball überhaupt keinen Plan haben, was so passiert. Mitte Oktober, 17. ist es, glaube ich, gibt es den Magenta Sport BBL-Pokal. Da werden wir, ich denke mal, nächste Woche fett drauf eingehen, ja? Also richtig aktiv mal
aufdröseln.
Ich denke, das ist das der richtige Termin.
Du betreibst oder? Ja hier das Gender-Setting.
Ja, weiß ich nicht. Also ich denke mal, wenn ich mir auf den Kalender gucke, viel mehr Möglichkeiten an einem Dienstag das zu machen, gibt es nicht.
Ja.
Und bis dahin bleiben wir so ein bisschen im Euroleague-Bereich. Nein, wir haben die Hamburg Towers nicht vergessen. Wir haben auch Rasta Fechter nicht vergessen. Wir haben niemanden vergessen aus der BBL.
Grüße an Bryce Taylor an der Stelle.
Grüße an Bryce Taylor, okay. Ja, der ist ein Abdi.
Der ist definitiv Abdi und spricht fantastisches Deutsch mittlerweile. Ja. Das ist wirklich beeindruckend. Ich traf ihn im Rahmen der BBL Media Days und da haben wir uns, da hat er gleich als erstes gefragt, wo du denn wärst.
Ja. Und ich habe auch im Urlaub ich habe zwei Abdis getroffen im Urlaub.
Ach komm.
Ja. Am vorletzten Urlaubstag steht neben mir, also ich fahre ja mit dem Wohnmobil, und neben mir auf dem Stellplatz kommt einer und kommt zu mir und sagt, Sie sind doch Herr Körner. Ich sage, ja. Und dann hat er gesagt, ja, er ist regelmäßiger Podcast-Hörer.
Und alles gut.
Der war fix von alle. Liebe Grüße nach Nürnberg. Wir haben uns später noch lange über die Bamberger unterhalten. Er ist ein riesen Bamberg-Fan.
Na klar.
Liebe Grüße nach Nürnberg, denn er wird sicherlich auch diese Folge hören, weil das sind ja alles Stammhörerinnen und Hörer. Ist das der Wahnsinn?
Das ist der Wahnsinn, ja.
So, wenn ich anfange langsam zu reden, dann weiß Xandi, der Körner sucht die Telefonnummer.
Mach einen FaceTime-Anruf. Wer weiß, wie die Quali in Russland ist.
Ach so.
Hm.
Du meinst, ich soll ihn über FaceTime anrufen?
Na klar.
Ich rufe ihn über FaceTime an. Ihn, das ist Joe Vogtmann, unser Nationalmannschaftsspieler, Ex-Frankfurt, Ex-Baskonia, jetzt ZSKA Moskau. Die Mannschaft, die so ein bisschen in die Schlagzeilen geraten ist nach dem ersten Spieltag, weil sie ja nicht nur Probleme hat auf dem Feld, weil sie verloren haben in Barcelona, wo man verlieren kann, sondern weil eben auch drei Spieler nicht mit dabei waren. Die waren tatsächlich Corona-positiv. Und da versuchen wir jetzt mal direkt den Joe Vogtmann reinzubekommen. Und zack, da ist er.
Servus.
Sogar mit Video, was wir gar nicht brauchen, Joe. Aber wenn es dich nicht stört, mein hässliches Gesicht die ganze Zeit zu sehen, dann lass es ruhig an.
Das kriegen wir auch so hin.
Wunderbar. Du bist schon drauf hier. Wir sind schon direkt im Podcast drin. Xandi ist an meiner Seite. Und,
Servus. Ja, Servus, Joe.
Wir können direkt loslegen. Ja, ich sehe einen Joe Vogtmann daheim sitzen. Klär uns doch ganz kurz auf. Ich habe es gerade im Vorgespräch gesagt. Joe, ihr habt eine etwas knifflige Situation bei ZSKA, gerade mit der Tatsache, dass 3 Spieler Corona-positiv getestet wurden. Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen schon gehabt bei euch auf den Trainingsbetrieb? Wie ist da die aktuelle Situation?
Das ist richtig, genau. Am Freitag waren, glaube ich, die letzten Tests und da waren 3 positiv. Genau, und alle, die negativ waren, durften am Trainingsbetrieb teilnehmen. Ist natürlich ein bisschen genauer darauf geachtet worden, ob irgendwelche Symptome auftreten. Und dann haben wir am Sonntag nach dem Spiel nochmal getestet. Und da sind alle negativ zurückgekommen. Okay. Also alle, die ganzen restlichen Spieler sind alle negativ.
Ja, also wir reden von Semen Antonov, Nikola Milutinov und Janis Strelnieks. Die waren auch schon beim Spiel in Barcelona nicht dabei, wenn ich das richtig sehe auf dem Statsheet.
Genau.
Das heißt, die werden erstmal, wie ist das dann auch da geregelt, 14 Tage in Quarantäne müssen?
Also, hier ist es so geregelt, dass du nach 2 oder 3 negativen Tests wieder in Trainingsbetrieb einsteigen darfst.
Okay.
Genau, bei Milutinov und Strelnieks war es so, dass dass Nikola krank war und Janis verletzt, deshalb sind die nicht mitgeflogen. Simon war dabei, aber der positive Test war erst nach Ankunft hier in Moskau. Also die werden jetzt erstmal in Quarantäne sein für eine ganze Zeit und ja, sobald es denen besser geht, also denen geht es jetzt nicht super schlecht, aber haben natürlich schon Krankheitssymptome. Und sobald es denen besser geht, wird ein Plan aufgestellt, wie sie wieder zurückkommen können ins Training.
Wie ging es dir damit, als du das erfahren hast? Also hast du selber auch sofort Sorge gehabt und warst ein bisschen unruhig und hast ein bisschen versucht, mal tief Luft zu holen, ob das noch alles funktioniert oder wie hast du das erlebt?
Ja, also natürlich, die Einschläge kommen näher und du hast jetzt keine Panik oder so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch mit dem Wissen hierher gefahren, dass es gut möglich ist, dass ich mich infiziere. Also wir werden viel durch die Gegend reisen, wir werden gezwungenermaßen Kontakt mit vielen Leuten haben, direkt oder indirekt. Und ja, mit dem Risiko leben wir jetzt. Und
es haben sich auch 3 Spieler von Khimki Moskau infiziert. Das kam ja auch 2, 3 Tage später. Kann man da irgendwie
von Jasikevicius von Barcelona.
Ja, also kann man da irgendwie eine Korrelation herstellen? Moskau ist ein besonders gefährdet oder kann man irgendwelche Rückschlüsse ziehen, dass man sich. Habt ihr gegen die gespielt, mal so ein Training oder sowas?
Keine Ahnung. Ja, wir haben Trainingsspiele gegen die gemacht, aber die liegen für das Infektionsgeschehen jetzt zu weit zurück. Meine ich. Also das war ganz am Anfang der Vorbereitung. Man muss allgemein sagen, dass die Situation jetzt hier auch in Russland wieder ein bisschen anzieht. Mehr Infektionen, man hört mehr von Leuten, okay, die Frau von dem ist jetzt infiziert und also man hört mehr und ich habe das Gefühl, dass auch so ein bisschen die Maßnahmen, die man selber für sich trifft, ein bisschen mehr angezogen werden. Wenn man Leute sieht, als wir hergekommen sind, hat es den Anschein, als ob Corona vorbei wäre. Und jetzt ist es wieder so, dass die Leute von mehr drauf achten. So vom Gefühl her.
Von außen, wie ist das von außen? Also man hört ja immer aus Deutschland zum Beispiel, dass so Regierungen wie jetzt Putin, sage ich jetzt mal, dass die das eher so ein bisschen runterspielen oder eher so ja, das nicht so dramatisieren. Wie sind da so die Informationen von offizieller Seite? Wird man schon darauf aufmerksam gemacht, dass man mehr Maske tragen muss, dass man mehr aufpassen muss, oder passiert das eher so aus der Gesellschaft heraus?
Also prinzipiell ist überall vorgeschrieben, eine Maske zu tragen. Als ich das erste Mal in dem großen Einkaufszentrum bei uns hier um die Ecke war, hatte ich das Gefühl, dass mehr als 50% der Leute keine Maske auf hatten.
Oh.
Also es war, und dann einen Kollegen gesehen, der hat sich in seine Maske vorne so ein großes Loch reingeschnitten. Das war so ein bisschen der Vibe, der hier geherrscht hat, sag ich mal. Also man hat schon das Gefühl gehabt, dass die Leute es nicht ganz so ernst nehmen. Jetzt von Clubseite natürlich komplett anders, weil die genau wissen, was auf dem Spiel steht. Was jetzt da die Regierungserklärungen sind, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Aufgrund der Sprachbarriere gucke ich jetzt nicht so viel in die News. Aber so vom Gefühl, was man bekommt, wenn man wir sind einmal zum als Team essen gegangen, separiert. Und auf dem Weg dahin waren die Straßen gefüllt mit Leuten, die vor den Restaurants haben sich Menschenmassen bewegt. Also es war schon ein bisschen so, dass man gedacht hat, okay, jetzt wir haben es überstanden.
Okay.
Wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Ich gehe nicht mehr so oft aus dem Haus, außer zum Training und zum Einkaufen. Aber ich denke mal, dass die Leute jetzt ein bisschen vorsichtiger sind.
Ja. Ja, das ist die große Gefahr, ne? Dass wenn man privat nicht konfrontiert wird, wenn man weniger Bilder aus irgendwelchen Intensivstationen sieht, dass man das Ganze vielleicht auf die zu leichte Schulter nimmt. Komische Situation. Kommen wir noch ganz kurz, ist gut. Wir wollen ja eigentlich ausführlich über deine Situation momentan in Moskau reden. Was hat sich über den Sommer beziehungsweise über diese doch sehr lange Pause für dich persönlich verändert? Wie viel Zeit hast du in Moskau verbracht? Wie hast du überhaupt diese 6 Monate verbracht? Und wie wohl fühlst du dich momentan mit all dem, was deine Rolle auch in Moskau momentan angeht?
Also ich habe eigentlich die ganze Zeit zu Hause verbracht. Ich war, glaube ich, Ende März war ich zu Hause. Gerade noch so rausgeschafft aus Moskau, bevor hier der komplette Lockdown beschlossen worden ist. Und dann viel Zeit zu Hause verbracht. Versucht, das Ganze so gut wie möglich zu nutzen mit der Familie. Wir wohnen auf dem Dorf, deshalb hatten wir viel Platz zum Rausgehen. Wir hatten viel Sachen zum Unternehmen, am Haus zu machen. Also es gab einiges zu tun. So habe ich den Sommer verbracht.
Ich höre das Wort Training gar nicht irgendwie bis jetzt.
Ja, also das ist ganz normal. Es wird ganz normal in den Alltag eingebaut. Also ich habe 3 Monate gar nichts mit dem Ball gemacht.
Okay.
Oder vielleicht sogar länger. Ich habe gar keine Pause gemacht, was Laufen und Athletik angeht. Also gerade mit meinen Knieproblemen, die ich letztes Jahr so ein bisschen mit mir hergeschleppt habe, war das ganz wichtig, dass ich da versuche, das ein bisschen zu attackieren. Und dann in den letzten 2 Monaten des Sommers habe ich dann angefangen, auf dem Court zu arbeiten ein bisschen. War in Jena eine ganze Zeit lang, hab dort trainiert. Und seit Anfang August bin ich wieder hier. Mhm. Und ja, das erste Mal so richtig eine Vorbereitung miterlebt, eine komplette, war auch ein bisschen komisch, ohne Nationalmannschaft und ohne Unterbrechung.
Aber dafür mit einem Ex-Kollegen, der wieder bei dir ist. Tonike Schengelia ist da.
Genau.
Einer der Top-Neuzugang, so würde ich mal fast sagen, der jetzt von Baskonia, deinem Ex-Verein, auch rüber gewechselt ist.
Genau, also wir kennen uns gut, wir verstehen uns super gut und habe mich natürlich gefreut, dass uns das verstärkt.
Wie ist denn, also du hast jetzt im ersten Spiel, ihr habt verloren, ich meine, das ist ja noch, gibt's viel Aussagekraft. Wie war eure Vorbereitung auf dieses Spiel? Habt ihr schon einiges an richtig harten Matches im Vorfeld betreiben können oder ist das immer noch so eine Art Preseason, so ein erster Spieltag. Dann noch in Barcelona.
Ich glaube, was Barcelona uns voraus hatte, waren halt diese Matches gegen richtig gute Gegner. Wir haben viele unserer Matches absagen müssen aufgrund von Reisebeschränkungen. Wir haben viel gegen russische Zweitligateams gespielt. Mhm. Ja, das ist halt anders. Also du siehst natürlich auch ein bisschen was und kannst einige Rückschlüsse ziehen darauf, wie dein aktueller Stand ist, aber ja, so richtige taffe Sachen hatten wir nicht. Wir hatten, wie gesagt, Klimki ganz am Anfang der Vorbereitung, wo alles noch so ein bisschen, ja, hoffentlich überleben alle ist. Und ja, am Ende hast du dann zweimal gegen St. Petersburg gespielt, die auch Euroleague sind. Mhm. Aber sonst fehlen dir halt so ein bisschen die Härtetests. Und ja, wir müssen halt gucken, dass wir so schnell wie möglich jetzt in die Saison reinkommen, weil zu viele solche Sachen kannst du dir halt nicht leisten. Mhm. Auch wenn du vielleicht noch nicht auf dem Level bist, wo du sein willst.
Ja. Wie bist du denn als Profi reingegangen in diese Euroleague-Saison, wenn man weiß, okay, es wird wahrscheinlich gespielt werden, trotzdem hast du diese Planungsunsicherheit, so wie du auch gerade schon angedeutet hast, dass immer wieder Spiele ausfallen müssen, weil ja auch so ein bisschen die Diskussion herrscht, wie ausgeglichen kannst du denn sein durch diese verschiedenen Situationen in den jeweiligen Ländern. Kann man das ausblenden, weil du dir denkst, Hauptsache spielen, oder wie siehst du es dann?
Ja, also wenn du am Ende sind es wie Verletzungen, ja. Also wir haben jetzt auf zwei Mann verzichten müssen in Barcelona, aber am Ende hast du dann ein Team, was dasteht und das muss spielen, ob der jetzt verletzt ist oder erkrankt ist, das ist dann für das Spiel egal. Ja. Es wird natürlich so sein, dass immer wieder so ein bisschen Teams auseinandergerissen werden, und aber das ist nun mal der Stand jetzt und die jetzige Phase, die so ein bisschen schwierig ist für Planungssicherheit. Und ja, auch wenn du sagst, du hast jetzt ein Team, was richtig gut im Rhythmus ist, und dann, sagen wir mal, brechen dir drei, vier Spieler weg. Ja. Das ist doof, aber musst irgendwie handeln. Und ich kann mich erinnern, das Erste, was der Coach zu uns gesagt hat, war, dass es eine Saison wird, wo du dich anpassen musst. Also wo es wichtig ist, dass du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Und ja, das müssen wir machen. Und ja, sonst sind wir ganz normal ins Spiel reingegangen. Wir haben eine gute Vorbereitung auf das Spiel gehabt und dann war das ein ganz normales Euroleague-Spiel.
Ja, das ist ja auch das Thema, dass Sport an sich stattfindet. Also ich habe mit Andrea Trinchieri gesprochen vor zwei Wochen, das ist mir schon auch ein bisschen im Kopf geblieben, der gemeint hat, natürlich haben alle keinen Bock zu reisen jetzt aktuell, aber trotzdem ist es so wichtig, dass das halt gespielt wird und dass diese Euroleague jetzt passiert. Einfach nur, dass die Leute halt auch wieder diese Abwechslung haben. Also so hat das, glaube ich, wortwörtlich gesagt, dass du bist im Entertainment-Business und er will alles dafür tun, dass gespielt wird. Also wir freuen uns ja auch, dass Basketball stattfindet, und deswegen meinte ich auch, also als wie es dann als Profi ist, wenn man es dann halt umsetzen muss. Für uns ist es ja immer leicht gesagt, wir sehen die Spiele, wir freuen uns, dass es stattfindet. Und es hat halt dann auch diesen gesellschaftlichen Anteil ja fast schon, dass die Leute halt nicht mehr komplett durchdrehen, wenn wieder alles abgesagt wird.
Ja, 100%ig. Also ich habe von vielen Seiten gehört, dass wirtschaftlich die Euroleague die Saison fast schon spielen muss, sonst könnte es das gewesen sein. Hm. Ja, ich glaube, das hängt wirtschaftlich viel davon ab. Es hängt gesellschaftlich, wie du gesagt hast, viel da dran. Und ja, die Spieler, ich habe das Gefühl, dass die Spieler spielen wollen. Also sonst wäre keiner da. Also wenn das
stimmt, da gab es ja auch die Player Association, die in Kontakt war mit der Euroleague, das hat Djedovic erzählt, dass da schon auch kommuniziert wurde und dass der Tenor der Spieler eben war, sie wollen. Und das ist ja auch ein wichtiges Zeichen, weil das in anderen Ligen und auch vielleicht bei der BBL-Bubble vorab nicht so passiert ist, diese doch eher einseitige Kommunikation. Also da muss man der Euroleague auch, ja, Kompliment ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber es war wohl eine sauberere Kommunikation, allein dadurch, dass es eben diese Players Association gibt.
Ja, also die Kommunikation war da, wie die jetzt genau abgelaufen ist, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist die Kommunikation durch die Players Association ist auf jeden Fall da, und ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass die Spieler da eine Stimme haben. Ja. Und ja, gerade im Hinblick auf Risikobewertung und ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Hm.
Joe, ich will nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen. Wir so als Außenstehende, wir verbinden ja mit dem Namen ZSKA Moskau, das ist ja der zentrale Armeesportclub. Ne? Euer Präsident, Andrei Vatutin, das ist auch so ein Typ, ich sag mal, wenn ich den so am Spielfeldrand sitzen sehe, der wirkt immer sehr ernst, und es scheint auch immer so, dass viel Druck ausgeübt wird vom Präsidenten zu Etudis. Also wenn ihr nicht die Euroleague gewonnen hättet im vorletzten Jahr, dann wäre der weg gewesen. Diese Nähe auch zur Armee, zur Regierung, zur Politik, spürt man das als Spieler irgendwie, dass das ein anderer Verein ist als jetzt irgendwie Rasterfechter oder sowas? Also ist das irgendwie eine andere Stimmung, anderer Vibe, weil da ein bisschen, ja, ein Einfluss von außen ist, den man als Sportler vielleicht gar nicht so steuern kann?
Ich glaube, und ich kann das jetzt sagen, weil ich ja auch beim anderen E-Club schon gespielt habe, das ist überall so, dass, oder zumindest bei den beiden Vereinen, bei denen ich jetzt war, also der Oberboss, der übt immer Druck aus. Okay. In welchem Maße jetzt auch immer. Also der Oberboss von Baskonia, Kereta, mit dem habe ich nie ein Wort gesprochen. Und den habe ich nie wirklich gesehen und nie wirklich die Hand gegeben. Aber es war halt immer so eine Lichtgestalt. Also der
allgegenwärtig.
Der hat Druck aufgebaut, ohne jemals präsent gewesen zu sein. Auch so ein bisschen durch seine Mitarbeiter da. Das war schon auch so, hey, wir müssen jetzt hier gewinnen, und wir müssen jetzt hier abliefern. Hier ist der Druck nochmal ein ganz anderer. Also hier ist der Präsident ein bisschen, auch wenn du sagst, dass er relativ ernst rüberkommt, der ist ein bisschen relaxter, habe ich das Gefühl. Aber ist halt ein Russe. Also ist das Klischee vom lacht nicht viel und ernst, und das ist natürlich von außen zu sehen, aber ja, also ich finde es ein recht angenehmer Mensch, und ja, der Druck ist natürlich riesig. Also
war das dem Toko Schengelia jetzt bewusst? Ist ja ein Georgier, und der wechselt jetzt nach Moskau zu ZSKA. Da hat sich in Georgien der Staatspräsident gemeldet und hat gesagt: Toko, also das finden wir jetzt aber nicht gut als Georgier, dass du zur zentralen russischen Armee wechselst, da so ungefähr. Also nach außen wirkt das dann doch immer so ein bisschen anders als andere Vereine. Aber es ist interessant zu hören, dass es rein sportlich für den Sportler gesehen im Grunde identisch ist.
Also mal das Formelle abgeklärt, das hat nichts mit der Armee zu tun. Das ist nur noch der Name oder die Marke ZSKA, die da benutzt wird. Das hat also ist also regierungsunabhängig. Also der Verein gehört der Firma Nornickel. Also das ist komplett insofern von der Regierung abgekoppelt. Dass der Präsident jetzt wahrscheinlich relativ gute Kontakte in die Politik hat, davon gehe ich aus, ohne es genau zu wissen. Mhm. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass Putin dann um die Ecke kommt und uns auf die Finger haut, wenn wir jetzt nicht die New League gewinnen. Also das so ist es jetzt nicht, aber natürlich geht ein Riesendruck von dem Gesamtkonstrukt aus. Hier wird ein Heidengeld investiert. Und es ist immer so, also ich glaube, Moskau ist noch nie in die Euroleague gegangen, ohne zu sagen, hey, wir wollen die Euroleague gewinnen. Also selbst letztes Jahr, was so ein Übergangsjahr war, hey, wir müssen die Euroleague gewinnen. Also es ist immer, du willst immer alle Titel gewinnen, und das spürst du natürlich auch.
Ja.
Und von daher ist es, glaube ich, eine andere Drucksituation als bei Rasterfechten. Ja.
Dann zum Abschluss noch zu deiner persönlichen Bilanz. Also wir müssen ja gar nicht groß über die Statistik reden, jetzt von deinem ersten Spiel. 15 Minuten Einsatzzeit.
Können wir ruhig machen.
15 Minuten Einsatzzeit, 0 von 3 von der berühmten Joe Vogtmann-Dreierlinie, die ja eigentlich dein Freund ist. Richtig happy bist du wahrscheinlich nicht mit 2 Punkten in 15 Minuten, oder
wie? 4 Rebounds, okay.
4 ja. Rebounds, ja. 2 Assists.
Ja, ich bin, ja, Statistiken sind immer das eine. Mhm. Ich bin halt einfach nicht zufrieden, wie ich sonst auch gespielt habe. Also in der Verteidigung schlecht gespielt. Ja, es war einfach ein schlechtes Spiel und ja, vom ganzen Team nicht so besonders doll. Wir haben danach auch eine Weile Video geguckt. Und es muss natürlich besser werden. Und ja, also das ist jetzt ein Spiel und ich mache mich da jetzt noch nicht verrückt, nee. Aber will natürlich besser spielen als das, was da. Ja. Will auch bessere Zahlen haben als die da stehen.
Ja, klar. Und Will Clyburn ist zurück. Der war ja richtig heftig verletzt. Hat im Grunde das gesamte letzte Jahr pausiert. Ja,
auch noch nicht. Also wir haben quasi 3 Neuzugänge. Milutinov, Toko und Will, der wie gesagt verletzt war. Und ja, es dauert halt noch ein bisschen mit Will, bis der wieder auf Vorverletzungsniveau ist, weil du hast erst warst du verletzt, dann hast du ein halbes Jahr gar nichts gemacht, aber gar nicht gespielt und du brauchst halt ein bisschen, bis du wieder in Tritt bist.
Ja. Euer nächstes Spiel ist gegen Maccabi Tel Aviv. Ich weiß nicht, ob die Info bis nach Moskau durchgedrungen ist, aber wir bei Magenta Sport zeigen in dieser Saison jedes Euroleague-Spiel. Also alle.
Die Info habe ich seit einer Woche.
Ah, okay.
Ja. War ich auch sehr überrascht. Gut.
Ja, also wir zeigen einfach alles. Insofern ist das eine wichtige.
Alle eure Spiele, ja. Ladilos-Spiele, alle.
Genau. Sehr also gut. Deswegen wollen sehr, wir auch den gut. Kontakt zu dir so ein bisschen behalten und vielleicht mal in ein paar Monaten wieder durchklingeln, wenn es dir nichts ausmacht. Einfach um zu wissen, wie es dir geht.
Über den Tellerrand schauen.
Genau, ja. Also wie die Entwicklung ist. Jetzt gegen Maccabi spielt ihr daheim. Das ist schon mal ein Vorteil. Ihr müsst da nicht hinreisen, weil Tel Aviv ist ja momentan, glaube ich, der größte Hotspot von allen Euroleague.
Ich glaube auch, dass die gar nicht mehr in Tel Aviv sind. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich habe das Gerücht gehört, die haben ja in Tel Aviv gespielt gegen Berlin.
Gegen Berlin war in Tel Aviv, da gab es von Berlin wohl, also von der israelischen Regierung, eine Ausnahmegenehmigung, dass
genau,
Berlin
da gibt's noch einreisen darf. Ja, auch im Fußball-Champions-League-Quali war ja Tel Aviv gegen Salzburg, da durften die auch kommen. Also da haben sie so Präzedenzfälle geschaffen.
Ja, es war eine ganze Zeit lang das Gerücht, dass die vielleicht nach Griechenland gehen und die 2 Monate in Griechenland spielen.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Also
alles sehr komplex.
Da wird es immer Sondergenehmigungen geben.
Ja.
Joe, dann abschließend eine Frage noch, weil wir haben natürlich das deutsche Topspiel, wir haben das Euroleague Derby am Freitag. Wirst du dir das ansehen und wie wird es ausgehen? Die beliebte Frage. Alba gegen Bayern.
Oh, ich habe von Bayern noch relativ wenig gesehen. Ich habe das Spiel von Alba natürlich geguckt gegen Maccabi. Mhm. Ich bin eigentlich ganz, ganz positiv überrascht von Alba. Ich glaube, dass
Granger
Alba
hat mich überrascht. Mhm.
Ja, sehr gute Spieler. Ich glaube, dass Alba eine gute Chance hat zu gewinnen. Aber Bayern so ein bisschen den Stil geändert, ein bisschen schneller alles. Ja, mal gucken. Also es wird interessant, aber ich glaube, dass Alba eine gute Chance hat.
Okay, das ist doch schon interessant. Wir freuen uns auf jeden Fall auf sehr, sehr viele Euroleague-Spiele.
Ja. Also ich gucke mir das immer an, wenn du da spielst. Das Schöne ist, wenn Moskau zu Hause spielt, sind das oft für deutsche Verhältnisse gute Zeiten. Also ich gehe immer früh ins Bett.
Ja. Aber das stimmt, das hilft.
Aber wenn ich um 18 Uhr noch schön mir Moskau angucken kann, gegen Barcelona oder gegen wen auch immer, dann ist das so richtig, das ist eine geile Uhrzeit.
Also oder um 18 Uhr Moskau und dann um 20.30 Uhr das nächste Spiel mit deutscher Beteiligung. Ah. Das könnte auch ein paar Mal so passieren, wenn ihr Heimspiele habt. Das ist ganz cool.
Ja, für uns ist immer so, wenn wir im Winter zum Beispiel in Barcelona spielen und um 9 spielen, weil die spielen gerne spät, ist es halt für uns 11. Also,
ja, das ist schon krass.
Das ist immer unser Problem.
Alles klar, Joe. Lass es uns so verbleiben, wenn es in Moskau im Winter so richtig knacke kalt wird, so minus 21 Grad und ihr habt vielleicht ein Spiel knapp verloren. dann rufen wir dich an und heitern dich einfach eine Runde auf und versuchen, so dass es dir wieder warm ums Herz wird.
Das so ist doch gut. Das,
genau. Ja? Sehr gut. Wenn es da um 2:30 nachmittags dunkel wird, dann klingelt das Telefon und dann ist der Podcast da.
Alles klar, so machen wir es.
Joe, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Kein Problem.
Bleib gesund.
Und ich melde mich, wenn Putin sich gemeldet hat.
Du, wenn der Putin mal in die Hand kommt. Sag einen schönen Gruß und
genau, das mache ich.
Ja.
Sehr schön.
Gute Zeit, Joe. Uns. Danke nochmal. 100 Mal. Ciao. Bis dahin.
Ciao.
Ah, was für ein aufgeräumter Mensch. Ich habe jetzt ein kleines Problem, Xandi. Ach, da bist du wieder. Ah, du bist mir in ein anderes Fenster gerutscht. Okay.
Nee, das Problem ist, ich war kurz weg. Also ich dachte schon, wow, das ist zum ersten Mal, dass wir unsere Leitung verloren haben, seit wir Lockdown-mäßig produzieren. Es ist immer noch das schwarze Kachel da, das zugedeckte Bild von
Gaga.
Gaga, ja, das ist geil.
Ja. So.
Okay, jetzt sind wir mega pünktlich. Also ich glaube, wir können eigentlich direkt weitermachen, oder?
Ja, wir haben das Thema schon angesprochen mit Albert Berlin gegen
ganz FC wichtiges Thema.
Okay, das soll natürlich Vorrang haben.
Nee. Also da brauche ich ein bisschen mehr Zeit.
Ach so, du willst
jetzt haben wir
den Richter abfrühstücken und dann das ganz wichtige Thema?
Jetzt mal Urteil fällen.
Ja.
Wer da Freitag die Nase vorn haben wird. Also Bayern generell, da spannend. Aber versuch's doch einfach mal. Ich würde auch wieder FaceTime empfehlen.
Ja, sehr natürlich. Verehrter Herr Technikingenieur, den vorhin die Leitung abgebrochen ist. Okay, gut. Ich muss noch ein bisschen sacken lassen. Ich fand das ein schönes Gespräch mit dem Joe. Der ist
super,
so mega entspannt. Ich mag das, wenn die so.
Ja aufgeräumt trifft's auch gut, aber trotzdem halt. Klare Aussagen. Ich finde es gut, dass er, also dieses Thema spielen wollen und so, das ist schon, darf das nicht so vergessen. Ich meine, das ist deren Job, wenn da jetzt wieder eine Saison ausfällt.
Ja.
Das ist schon richtig tough und natürlich.
Es gibt ja auch keine Alternative. Ich habe mir das gestern nochmal überlegt, wenn da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, manche würden ja vielleicht denken von den Amerikanern, die jetzt hier in Europa sind, ach, könnte ich doch zu Hause in der NBA spielen. Ich meine, da ist ja auch nichts. Oder beziehungsweise, da ist ja auch eine Bubble. Da sind auch keine Zuschauer. Ja,
voll.
Ne?
Voll,
und da
voll.
Ist,
das ist richtig übel. Also die Ratings sind ja wirklich down bei der NBA. Ich glaube, das liegt schon auch dran, weil da natürlich dieser Finals-Flair fehlt.
Du, also um einmal einen kleinen Querverweis auf einen anderen Podcast zu geben, wo das Thema mal diskutiert wurde, beim gemischten Hack, um Glückwünsche an der Stelle zur Auszeichnung des besten Comedian-Podcasts.
Da bist du aber.
Ja, ich bin so drin in dieser Podcast-Szene, das macht mich persönlich schon cringe. Nicht, Mann. Also,
die Brainpool-Produktion,
da geht es darum, ob man, und das finde ich eine ganz spannende Diskussion, in dieser Corona-Zeit vielleicht gar nicht so aufnahmebereit ist für Entertainment. Also, und Sport ist ja im weitesten Sinne Entertainment. Ich will das auch nicht zu ins Negative rücken, von wegen, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf Basketball und Sport gern sowieso nicht. Aber die Menschen, wenn ich die ganzen Interviews, du liest ja viel mehr Interviews über Fußball, Fußballfans, lese, die Hardcore-Fans, die seit 35 Jahren zum Fußball gehen und ihre Dauerkarte haben fürs Stadion, die gucken die Spiele ihrer Mannschaft im Fernsehen momentan nicht. Und das finde ich verwirrend, zum einen, weil, ich meine, die leben halt ganz stark von der Emotion. Und wenn du nur an der Emotion hängst und wissen willst, ob dein Verein jetzt gewinnt oder verliert und es dir kackegal ist, ob die eine kippende 8 spielen oder eine fallende 6 oder einen falschen 9er, dann ist es ja auch okay. Die Frage ist, ob das beim Basketball ähnlich ist oder ob die Menschen sagen, ich will nicht nur sehen, ob mein Verein gewinnt, ich will einfach auch guten Sport sehen.
Also, ja, ich glaube, dass der harte Kern da anders tickt. Ich weiß auch von unseren Zahlen, auch Richtung Fußball, dass da schon viel geschaut wird weiterhin. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das ist auch so, dass die halt das Stadionerlebnis kannst du einfach nicht ersetzen. Punkt, aus, Ende. Das
genau,
ist so.
Das ist klar.
Ja, du kannst, und es ist auf Dauer auch kein Modell, einfach vor keinen Zuschauern zu spielen, auch klar. Aber es ist halt alternativlos größtenteils. Deswegen muss man da jetzt einfach durch und man kann in der Tat den Support jetzt zeigen oder bei seiner Mannschaft sein, geht halt jetzt gerade nur per TV. Das ist bitter und auch fürs TV-Produkt ist es natürlich fatal, weil auch wenn es spannend ist, die Spieler zu hören, auch jetzt in der Euroleague, teilweise hörst du es ja richtig gut. Aber das wird auf Dauer, natürlich, das ist nichts, was da, ja, das ist eine kurzfristige Lösung, sagen wir es so, ja. So sehe ich es. Ja.
So, wir holen den Richter ins Boot für alle Neueinsteiger. Wir müssen ja ein bisschen vielleicht auch manchmal erklären, wir haben ja so eine lange Pause gemacht und waren jetzt nur einmal kurz hier on air, wenn unsere
Insight. Weil du verschwunden bist dann für mehrere Wochen ins Ausland.
Ja, genau. Mhm. Ah, Italien ist so ein schönes Land. Also. Ja, wirklich. Also Italien ist schon schön. Also ohne Witz, die Straßenverhältnisse in Italien, die werden von Jahr zu Jahr schlimmer. Also das ist brutal. Wenn du von irgendeiner Mautstraße runterfährst, dann musst du Sorge haben, dass deine Karre nicht auseinanderfällt von diesem ewigen Geschepper. Okay, wir gehen zum Richter. Der Richter ist bei uns Alexander Frisch, unser Stammreporter
in Berlin.
In Berlin, bei den Spielen von Alba.
Und, ja, und natürlich auch der geschätzte Kollege Benny Zander. Schöne Grüße.
Natürlich.
Der ist da auch regelmäßig.
Der ist da auch regelmäßig, weil der Benny ist ja...
Aber Benny ist kein ehemaliger Alba-Berlin-Spieler.
Ja.
No offense.
Und mit Benny rupfen wir demnächst hier mal wieder ein größeres
Hühnchen. Ja, absolut.
So, ist er da, der Richter?
Da ist er mittendrin, ja.
Da ist er mittendrin. Ich habe den Regler 2 Sekunden zu spät hoch, aber dafür war das Tuten nicht drauf.
Ja. Und grüße euch erstmal.
Grüße auch nach Berlin. Ja, wir haben schon angesprochen. Wir haben schon angesprochen, dass am Freitag das erste Aufeinandertreffen zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München in der Euroleague stattfinden wird. Das wirst du kommentieren, Alex.
Mit Pascal Roller zusammen.
Genau. Mit Pascal Roller zusammen. Wie froh bist du denn, dass du einen Experten an deiner Seite hast, der dir diese 6 Monate Pause, aber ganz im Ernst, ich habe gestern überlegt, wenn man das erste Mal wieder nach 6 Monaten irgendein Spiel kommentiert oder 5 Monaten, ich weiß nicht, wie lange es bei dir her ist, hat man dann, also ich, bei mir geht das so, dass man denkt, kann ich das eigentlich noch? Weiß ich noch, was ich da sagen muss? Hast du das so oder denkst du dir, kackegal, die sollen den Ball hochwerfen, dann geht's los?
Nein, also ich glaube schon noch, dass das geht, aber natürlich ist man am Anfang, oder besteht die Gefahr, dass man am Anfang auch noch so ein bisschen rostig ist, ne? Und ist es ja auch das Drumherum ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es sind jetzt nach jetzigem Stand 700 Zuschauer zugelassen, die Maske tragen. Okay. Wir müssen mal gucken, mit was für Bedingungen wir so zu arbeiten haben. Ich habe mir die erste Produktion angeschaut und habe gesehen, dass Moderation am Feld mit Maske stattfindet, dass die Kommentatoren aber ohne Maske sprechen.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Ne, also das sind einfach so ein paar Sachen, die drumherum sind, auf die man sich einstellen muss. Da werden wir sicherlich die nächsten Tage gebrieft. Mhm. Aber das Drumherum, das lenkt dann fast so ein bisschen vom Spiel ab. Ne?
Das stimmt, ja.
Also nicht in meiner Vorbereitung, dass ich jetzt aufs Spiel mich vorbereite, aber dass eben das Drumherum einen dann doch beschäftigt, wie das dann so geht. Aber ich glaube, mit Pascal an meiner Seite ist das gut. Ich habe ja mit ihm zusammengespielt, da war er mein Aufbauspieler, da hat er die Führung übernommen und ich glaube, wir werden das am Wetter ganz gut hinbekommen.
Ja, jetzt bist du der Aufbauspieler.
Es macht einfach auch, ich habe jetzt neulich mal bei einem Spiel reingeschaut, aus der Euroleague, ich weiß gar nicht, welches das war, die haben das überhaupt gar nicht thematisiert, jetzt Corona oder Zuschauer, sondern einfach so, ja, da ist der Center und dann spielt der gegen den und letzte Saison 14,3 Punkte im Schnitt. Und das ging mir so ein bisschen runter wie Öl, wo ich dachte, ah, wie geil, einfach nur Sport und Zahlen und weißt du so, da ist halt kein Zuschauer da und egal. Lass uns über die beiden deutschen Mannschaften sprechen. Alex, du bist natürlich nah dran an Berlin als unser Haus- und Hofreporter dort. Wie gefällt dir denn so die Mannschaft? Also wenn du das jetzt so siehst und wen die geholt haben und ganz unterschiedliche Typen, einen erfahrenen Jason Granger, einen jungen Luis Olindi. Wie siehst du das Paket Alba momentan?
Als logische und schlüssige Weiterentwicklung. Ne? Also der Bruch ist ja schon etwas größer als in den letzten Jahren. Seit 2017 ist Aito da. Und jetzt hat man schon Schlüsselspieler verloren. Also Giedraitis, sicherlich einer der besten Importspieler, die Alba in den letzten 10, 15 Jahren hatte. Hermansson, den ich besonders gerne mochte als Spieler. Noko, das sind alles Leistungsträger, die weg sind. Die Spieler,
die geholt worden sind. Also ich bin kein europäischer Scout, deswegen habe ich die so nicht auf dem Zettel gehabt. Aber die ersten Eindrücke sind so, dass man sagen kann, also die werden passen. Und da hat Ojeda, der wahrscheinlich hauptverantwortlich dafür ist, glaube ich, wieder einen guten Griff gemacht. Man hat ja im ersten Spiel gesehen, dass zum Beispiel Simone Fontecchio, also was der für Anlagen hat, Olindi dazu zu holen. Das ist eben eine Mischung aus, die einfach erstmal Lust macht. Ne? Also man freut sich drauf, den wieder zuschauen zu dürfen, und man weiß, dass jetzt im ersten Spiel schon einiges da sein wird, dass aber über die Saison wieder eine Menge passiert. Und da kann man, glaube ich, ganz optimistisch sein.
Ja, man, am Anfang ist es ja immer sehr schwer, eine Aussage zu fällen, die dann über Monate Bestand haben soll. Also insbesondere bei dieser doch etwas schwierigen Vorbereitung für manche Vereine. Wir hoffen natürlich weiter, dass unsere deutschen Teams, wir hoffen generell, dass alle Euroleague-Mannschaften von größeren Corona-Infektionen befreit bleiben, was scheinbar momentan schwierig ist, wenn wir nach Russland schauen. Aber zumindest auf deutscher Seite gibt es momentan noch nichts in dem Sinne Positives zu verkünden im Bereich der Infektion. Die Bayern. Ich habe mir gestern Abend noch mal in aller Ruhe das Bayern-Spiel angeschaut gegen Mailand. Also da muss ich sagen, das ist ein Quantensprung. Das
ist ein anderes Team.
Das ist eine ganz andere Mannschaft, Alex.
Ja.
Im Vergleich zur letzten Saison.
Ja.
Ja, klar. Also auch da der Bruch groß. Und man hat ja, also so im Sommer, als man das mitverfolgt hat, die Verpflichtungen und wie die Rekrutierung lief, hat man sich gedacht, naja, die bekommen ja schon Probleme, gerade mit den deutschen Abgängen.
Ja.
Ich glaube, dass eben gerade was die Euroleague angeht, dadurch, dass man eben auch den einen oder anderen Importspieler mehr aufs Feld bringen kann, dass sie das gut kompensiert haben. Man hatte den Eindruck, es ist eben nicht die Mannschaft, die man vielleicht in 2-3 Jahren hier mal haben möchte, so von der Zusammensetzung, von der Qualität, dass es sowas wie eine Übergangsmannschaft ist. Aber ich fand, das haben sie mit dem ersten Spiel vielleicht noch nicht widerlegt, aber Hoffnung darauf gemacht, dass das eben nicht ein Übergangsjahr wird. Ne? Also Trinkieri ist eben jemand, das wissen wir, der holt aus einer Mannschaft, aus einem Verein alles raus, der presst die aus wie eine Zitrone, und der wird auch hier den letzten Tropfen sicherlich irgendwie rauspressen.
Ja.
Und er hat dafür einfach Spieler bekommen, die zu ihm passen. Also die Athletik, die Dynamik, gerade auch die Power unterm Korb, und Thomas hat ja noch nicht mal gespielt, die ist schon beeindruckend. Und da haben sie sicherlich auch Vorteile gegenüber Berlin.
Also die hätten das Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen.
Die was einen also wundert, weil Mailand mit den Verpflichtungen hätte man ja auch höher eingeschätzt, aber die scheinen auch Anlaufschwierigkeiten zu haben.
Ja, also wenn Jalen Reynolds da einen mehr reinlegt, von 1 von 6 war er dann, glaube ich, diese Second Chance Points, also das Offensiv-Rebounding, das war ja Wahnsinn von dem Kollegen.
9 Offensiv-Rebounds.
Ein Kraftpaket und die Energie, die er aufs Feld bringt, alleine durch diese Präsenz auch und Rim Protection und alles, also das ist schon, hat mich überrascht, und was mich auch überrascht hat, war, wie gut Wade Baldwin schon im Rhythmus war dann. Also der hat ja, das war ja eine Spielfreude, und der dieses Midrange-Game hat, und ganz vorsichtiger Vergleich mit Brad Wanamaker also der kann halt den Pull-Up auch, und das hat mich dann sofort erinnert, so ein bisschen.
Ich aus der Distanz noch nicht ganz so sicher, ne? Also der Wurf, den Dreier, den hat er, glaube ich, noch nicht konstant. Schade eben, dass er den letzten Wurf, ich glaube, das war am Ende der Overtime, dass er den auch als Dreier genommen hat, dass er da nicht einfach, ne, mit seiner Schnelligkeit zum Korb gegangen ist und guckt, was passiert. Das wäre sicherlich die bessere Entscheidung gewesen. Ich glaube, dass Trinkieri darüber auch extrem, also sauer vielleicht nicht, aber enttäuscht oder ärgerlich war. Mhm. Aber genau, also ich glaube, die haben mit Einsatz, mit Freude, mit Spaß, mit Enthusiasmus haben die das kompensiert, was jetzt im Moment noch fehlt. Ne? Also das ist ja völlig klar, dass auch Trinkieri ein paar Monate braucht, bis sein Playbook sitzt und bis die Spieler seine Details und seinen Plan verstanden haben. Aber also das Spiel hat große Freude gemacht. Ne? Ja. Also das war so ein Spiel, da hat man tatsächlich dann die letzten 10, 15 Minuten spätestens die Zuschauer gar nicht vermisst, weil da haben die so viel Wirbel auf dem Feld veranstaltet, dass man einfach Bock drauf gehabt hat.
Ja. Da bin ich übrigens auch großes Kompliment an das Inhouse in Arena Entertainment der Bayern. Die haben irgendwie da eine gute Mischung gefunden, dass man, ja.
Der Finalturnier erfahren.
Ja, genau. Die wussten, wann sie ihre Jingles und ihre Musik einspielen mussten. Und ja, ich möchte gerne über einen Spieler sprechen.
Ich auch. Ja, was sagst du?
Ja, und zwar eine neue, also der wieder eine Rolle hat, die, ja, wo seine Stärken noch besser zur Geltung kommen. Das ist Nihad Djedovic. Der hat vielleicht defensiv ein bisschen auf die Mütze bekommen, würde ich mal sagen. Da war Trinkieri ja hier und da mal nicht ganz glücklich. Aber offensiv, was Djedovic in seiner Rolle als Bälleverteiler gemacht hat, 7 Assists, Pick and Roll, auf sich gezogen, den zweiten Verteidiger, freie Mitspieler gefunden. Ist das, also das ist sicherlich auch Teil der Handschrift von Trinkieri, wie auch immer, aber ist das die Rolle, die Djedovic jetzt vielleicht mehr noch annehmen muss, abseits vom Scoring, dass er Bälle verteilt?
Also Trinkieri hat ja, glaube ich, selber jetzt in einem Interview im Sommer gesagt, also ja, er hat vielleicht jetzt nicht diesen klassischen Point Guard in dieser Mannschaft. Baldwin ist einer, aber ist jetzt eben vielleicht nicht der Kreativspieler, wie ihn andere Mannschaften haben, der eben vor allen Dingen auch von Athletik und Dynamik lebt. Und da ist das ein Element, das dann vielleicht Šiško bringen soll, aber eben vielleicht auch noch nicht so kontinuierlich bringen kann. Deswegen glaube ich, dass Djedovic das machen muss. Das ist sicherlich Plan des oder Teil des Konzepts, aber ich glaube, das ist bei Djedovic einfach auch ein Teil einer logischen Entwicklung. Ne? Der hat ja seine deutsche Karriere hier in Berlin angefangen. Ich weiß, dass ich damals bei einem der ersten Spieler zugeschaut habe und ihn beim Aufwärmen beobachtet habe und damals schon einfach, also das hat man gesehen, ne? Das ist ganz andere Qualität gewesen, auch im Vergleich zu den anderen Spielern damals, was der so an Talent, an Potenzial mitgebracht hat. Und das hat er ja über die Jahre eigentlich Jahr für Jahr immer weiterentwickelt. Mhm. Also der Wurf ist konstanter geworden. Und genau das, was du jetzt ansprichst, eben noch mehr Verantwortung übernehmen, kreieren für andere, das wäre jetzt der nächste Schritt, wo er nochmal auf ein neues Level kommen kann. Und das ist ja auch das, was Bayern braucht, weil, ne, ob TJ Bray diese Rolle ausfüllen wird, da wissen wir auch noch nicht genau,
ja, ob das dann so kommt. Ja, bei Bray war ich mir auch unsicher. Also der hat nur 4 Minuten gespielt. Das kann ja mit dem Spielverlauf auch zu tun haben. Deswegen sollte man noch keine finale Aussage da treffen. Ja. Aber könnte auch eine nicht ganz einfache Saison werden für TJ Bray, muss man an der Stelle sagen. Aber weiß man nicht, kann ja alles sich noch verändern.
Genau, kann sich verändern und Trinkieris Stärke ist, dass er gerade von Schlüsselspielern, dass er ihnen eben ein Umfeld gibt, eine Rolle, ein Plan, der sie dazu in die Lage versetzt, das Beste rauszuholen. Ne? Und ich glaube, der sieht auch ganz genau, was ein Djedovic drauf hat und welche Rolle er spielen kann. Deswegen absolute Unterstützung für das, was du gesagt hast. Ja.
Und vielleicht auch tut ihm, Xandi, Entschuldigung, jetzt habe ich dich schon zum zweiten Mal abgewürgt.
Ja, bin ich gewohnt.
Dass Radojevic in seiner Rolle jetzt doch wieder, also defensemäßig schon sehr stark war, dass ihm der alte Coach Trinkieri, ich will nicht sagen besser tut, aber auf jeden Fall wieder ein anderes Gefühl vermittelt als vielleicht in der letzten Saison, wo Radojevic ja vielleicht auch das ein oder andere Mal nicht in der besten Form auf dem Parkett rumgelaufen ist. Und das war jetzt vom Einsatz her, von der gerade defensiven Präsenz bei Radojevic im Bereich, wenn geswitcht wird, gegen die kleineren Spieler, das war defensiv eine super starke Leistung von ihm.
Ja, aber also dass er defensiv zu den Stärksten gehört, gerade wegen seiner Vielseitigkeit, gerade weil er kleiner vor sich halten kann, gerade weil er im Pick and Roll in der Verteidigung gut ist, das war auch in den letzten Jahren so. Ich kann mir schon vorstellen, ich meine, ihr seid in München auch schon näher dran, aber das war ja auch keine leichte Saison für die Spieler, wo es eigentlich, ja, wo es einen Trainerwechsel gibt, wo vieles unklar ist, wo auch die Rollenverteilung unklar ist. Und dann gibt es Spieler, die damit besser zurechtkommen und es gibt Spieler, die damit nicht so gut zurechtkommen. Und Radojevic hat man ja schon immer den Eindruck, dass er auch jemand ist, der 2-3 gute Aktionen braucht, um dann in Rhythmus zu kommen. Ne? Weil ab und zu ist ja auch mal was Unglückliches dabei, gerade in der Offensive. Und wird ihm gut tun, ja?
Ich glaube auch. Und interessant auch, also was die Spielzeit betrifft, wenn dann BBL losgeht und davor noch der Pokal. Man darf auch nicht vergessen, wenn ich das richtig sehe, waren da jetzt 8 Ausländer im Kader. Das wird ja in der BBL dann nicht mehr so sein. Das heißt, du musst da ja auch ein bisschen rotieren, Minuten anders verteilen. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, wer in welche Rotation kommt. Und was ich noch vorhin sagen wollte, was mir aufgefallen ist, Nick Weiler-Bepp, der natürlich jetzt ein EuroLeague-Rookie ist, der da jetzt seinen rasanten Aufstieg hatte im Finalturnier, dass Trinkieri den drauflässt in der Crunch-Time. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hätte der den Game-Winner vor der Overtime noch treffen können. Ich glaube, so war es. Also, dass er ihn da reinwirft, dass er ihm da Minuten gibt in der Crunch-Time, dass er das direkt erleben darf, das ist schon auch ein großer Unterschied jetzt im Vergleich zu den letzten Bayern-Teams, weil da einfach immer diese Core 5 einfach nur wenn dann gespielt hätte. Und so dieses Trinkieri viel rotieren, das werden wir schon auch sehen. Und ich finde es auch einfach cool, dass Nick Weiler-Bepp diese Erfahrung sofort sammeln konnte auf so einem Level. Das ist ein Spieler, weil ein junger Spieler muss sowas erleben einfach.
Ja, genau. Und ich glaube, dass Trinkieri, das hat er auch gerade in seiner Bamberger Zeit gezeigt, dass er da, und da ist dann auch eine Parallele zu Aito, dass er einer der Coaches ist, die diesen Balanceakt, diesen Spagat schafft zwischen einerseits Ergebnisse liefern und andererseits aber Spieler entwickeln. Ne? Und bei aller Härte und bei allem Temperament, das er an den Tag legt, dass er auch gegenüber den Spielern an den Tag legt, dass er trotzdem diese Spieler ermächtigt, sich zu entwickeln. Und da ist ja Weiler-Bepp einer, den nimmst du ja mit Kusshand als Trainer. Klar, der hat auch Lust darauf, den zu entwickeln. Und
mega Potenzial. Ja. Also defensiv wie offensiv.
Wer gewinnt denn das Ding?
beliebte Frage.
Ja. Du weißt, dass ich auf solche Fragen meistens völlig ratlos bin und mich dann versuche herauszuwinden.
Ja, Moment. Du bist ein Richter und du musst eine Entscheidung fällen. Das ist dein Beruf.
Richtig, genau. Aber meinem Beruf gehört es auch dazu, unvoreingenommen in so eine Verhandlung oder ein Spiel zu gehen und mich dann vom Eindruck dieser Verhandlung oder des Spiels leiten zu lassen. Und ich könnte es dir dann am Ende nach den 40 Minuten sagen, vorher darf ich auch in der Gerichtsverhandlung mein Urteil nicht fällen.
Ja gut, aber die Hauptverhandlung ist ja gerade hier, die Hauptverhandlung, Alex, ist ja gerade hier. Ja? Naja. Du hast jetzt uns als Zeugen vernommen, sozusagen.
Wir sind immer noch die juristische Instanz des deutschen Basketballs.
Mehr Kompetenz gibt's nicht. Also du hast alle wir sind die Chefgutachter, die Chefzeugen, die Kronzeugen in einem. Du musst jetzt zu einem abschließenden Urteil kommen. Anders geht's. Und mehr Infos kriegst du die nächsten Tage eh nicht. Was der Roller sagt, ist eh, das brauchst du gar nicht drauf hören.
Also ich mache noch einen Vorbehalt. Also es sind so viele Sachen drumherum. Es gibt keinen richtigen Heimvorteil. Ja, mit 700 Zuschauern, weiß ich nicht, vielleicht dürfen die jubeln. Also es gibt so viele Unbekannte, auch gerade am Anfang der Saison. Ich glaube, oder das einfachste Argument wäre, ja, Alba ist, was das Eingespieltsein geht, was das sich kennen und was die Spielidee angeht, sind die einfach ein, zwei Schritte weiter, weil der Trainer länger da ist, weil sie den Kern da behalten haben, der weiß, was der Trainer will, die das dann auch den anderen neuen Spielern schneller vermitteln können. Mhm. Das würde ich sagen, dass Alba als leichter Favorit, gerade auch als Champion, also ich meine, sie haben das Double gewonnen, das geht Alba als leichter Favorit in diesem Spiel.
Wenn wir aber über eine der Hauptkrankheiten von Alba Berlin in der vergangenen Saison, vielleicht sogar in den letzten zwei, drei Jahren, kurz reden wollen und das vergleichen zu Spiel 1 jetzt bei Maccabi, erste Viertel 29-19 für Alba. Zweite Viertel 30-12 für Maccabi. Diese fehlende Konstanz ist meines Erachtens eine der größten Schwachstellen im Spiel von Alba Berlin. Wenn das Rädchen einmal läuft, denkst du dir, ja, Weltklasse, da kommt die Weltformel bei raus, 100%. Aber wenn nicht, dann denkst du dir, oh, die sind verwundbar, wenn es physisch wird und wenn sie den rausnehmen.
Timeout-Management auch wieder.
Ja, Timeout-Management.
In Tel Aviv.
Ist in diesem ersten Spiel nicht doch auch wieder einiges aufgeploppt, was wir in der Vergangenheit schon immer wieder angemerkt haben?
Ja, aber Aito ist, glaube ich, wird 74 in diesem Jahr oder
oder 50. Der wird das nicht mehr ändern.
Der wird es nicht mehr ändern. Und wir haben schon häufiger darüber geredet und wir werden uns immer wieder bestimmte Fragen stellen. Aber ich glaube, mit diesen letzten drei Jahren und mit diesem runden Abschluss in der letzten Saison, da verbietet sich von mir jede Kritik und jedes Infragestellen. Das ist sein Weg. Und was dieser Weg am Ende oder wohin dieser Weg geführt hat, das hat man bei dem Endturnier, bei dem Finalturnier im Juni ja deutlich gesehen. Also die haben vor allen Dingen gewonnen, nicht weil sie alle Spieler da behalten haben oder weil sie die stärkste Tagesform hatten. Die haben dieses Turnier gewonnen, weil jeder Spieler so ein besserer Basketballer, ein schlauerer Basketballer geworden ist, dass es völlig egal war, was für Umstände dort herrschen. Und das ist einfach beeindruckend zu sehen. Also da, ja, Timeout-Management. Ich meine, man kann es umdrehen. Natürlich spielen sie dann mal so ein schlechtes Viertel. Es war auch auf Ansage. Also darauf hat man gewartet. Also ich habe es am Telefon in der Viertelpause gesagt und ich bin wirklich keiner, der in die Zukunft schauen kann oder der, also will mich, ne, aber das war ja irgendwie auf Ansage. Ja. Aber das geht ja nach hinten wie nach vorne. Also dafür sind sie eben auch in der Lage, mal 16 Punkte aufzuholen in 5 Minuten. Also
klar,
das macht spannend. Ich freue mich drauf und da wird sich auch nicht viel ändern.
Jetzt will ich, weil wir so viel über die Bayern-Neuzugänge gesprochen haben, also machen wir bleiben in der Urteilssystematik, es gibt doch auch so Schnellurteile, ja? Wenn ich, ich würde dir einfach ein paar Namen jetzt um die Ohren hauen und du sagst mir deinen ersten Eindruck aus dem Spiel. Ein bisschen haben wir es ja schon gemacht, aber ich will nicht, dass wir nur so viel über die Bayern wieder gesprochen haben, wie als FC Bayern Podcast, weil Körny halt Bayern-Fan ist, das ist halt so. Ben Lammers.
Vielleicht mit der spannendste, ne? Also Athletik, Beine, ist ja ein Spieler, war ähnlich groß wie er. Wenn ich diese Beine gehabt hätte, meine Güte, was hätte ich alles mit denen gemacht? Ja, also begnadete Beine. Habe mir gestern mal irgendwie so 15, 20 Minuten von ihm angeschaut und bei dem, wenn man ihn dann in den Ausschnitten sieht, dann erahnt man, was Ojeda und Aito mit ihm vorhaben, ja.
Ja, wenn man Jason, ihn in den Ausschnitt sieht.
Wenn man ihn in den Ausschnitt sieht, genau.
Das ist wieder, danke für diesen Beitrag, lieber Körny. Jason Granger. Nach langer Verletzung, mega guter Eindruck, finde ich. Wenn er das halten kann, diese Fitness, das bringt dir halt Ruhe rein, die ihnen so krass gefehlt hat auf diesem Euroleague Top-Level. Einfach mal den Ball halten, passt schon. Lass mich mal
organisieren. Passt überhaupt nicht ins Profil von Alba. Eigentlich zu alt, eigentlich zu teuer. Ja. Aber die Umstände machen es möglich, dass man den bekommt. Schnäppchen. Und der gibt einen jetzt vielleicht noch nicht heute und morgen, aber über die Saison hinweg und in bestimmten Situationen kann der denen einfach was geben, was sie sonst eben überhaupt nicht haben. Genau.
Ja, das sehe ich auch so. Von Tekio haben wir schon gestreift. Luis Olindi stark auch.
Luis Olindi.
stark auch, dass der sofort Starter war. Also das ist auch wieder so Aito-mäßig.
Ja, und also das ist ja der Spieler, der vielleicht Aito am dringendsten benötigt. Das hört sich vielleicht negativ an, aber also das passt ja wie Faust auf Auge. Der zu dem, was Besseres, also der müsste eigentlich umsonst für Aito 2-3 Jahre spielen, einfach weil das sind ungeahnte Möglichkeiten, die sich da, glaube ich, eröffnen. Ein besseres Investment in deine Karriere kannst du nicht machen, gerade wenn du solche Voraussetzungen hast wie Olindi.
Ja, körperlich muss er natürlich noch zulegen, steht außer Frage, aber ich fand auch sehr lustig.
Also mit dem körperlich zulegen, ja, sicherlich. Also die trainieren im Moment relativ hermetisch abgeschirmt. Ich habe mit ein, zwei Leuten gesprochen, die dabei waren und die dann auch in seiner Nähe standen. Die waren schwer beeindruckt, ne, was der feine Frame hat.
Das hat sich was getan.
Dazu, aber, ja, also das ist schon, ja.
Es hat sich was getan. Genau, und was interessant war, ich glaube, Malcolm Delaney war das, der getwittert hat, so, er kennt diesen Luis Olindi-Guy nicht, aber hey, der ist ziemlich krasser Spieler, so hat er getwittert beim Vorbereitungsturnier, in Kaunas gespielt haben.
Okay. Ja, einer fehlt aber noch, oder?
Ja, und das ist ein interessanter Fall. Das ist ein ganz interessanter Fall.
Ja.
Maodo Loh.
Genau, ne? Da wächst zusammen, was zusammen gehört. Also der muss irgendwann mal in Berlin gespielt haben. Das wäre sonst für einen Berliner Basketballfan wäre das eine Lücke, wenn die nicht. Und die wird jetzt hoffentlich gefüllt. Im ersten Spiel, ja, war nicht seins. Ne? Und das wird sicherlich noch interessant. Aber dass er hier irgendwann mal spielen muss. Ich hätte es mir anders vorgestellt, ne? Das erste Spiel wirklich vor 14.000, 15.000. Maodo Loh ist schon einfach ein Berliner. Ich glaube, er verkörpert wie kaum ein anderer in dieser Mannschaft eben, ne? Dass er eben Berliner ist. Der steht für diese Stadt. Der steht für viel, wofür die Stadt steht. Und da hofft man einfach. Ich weiß nicht, ob es am Ende passt, aber man hofft einfach sehr, dass das auch richtig zusammenpasst.
Ich habe bei Maodo manchmal das Gefühl, also ich mag Maodo natürlich wahnsinnig gerne und ich habe ihm schon vom allerersten Tag an wirklich gewünscht, dass er eine Riesenkarriere hinlegt. Wenn ich die Top 10 der sensibelsten Basketballer, die ich jemals getroffen habe, aufführen müsste, wäre Maodo Loh bei mir auf Platz 1, 2 und 3. Der Typ ist echt, der ist sehr sensibel und zwar, das ist ja auch was, ist ja auch was sehr, sehr Schönes. Also sensible Menschen haben ja unheimliche Antennen und unheimliche Emotionen, Gefühle, was weiß ich, wie auch immer. Kann, da frage ich euch beide mal, dieses doch recht hohe Maß an Sensibilität, dass alles so passen muss, dass alles schön sein muss in irgendeiner Form, um dann wirklich überragende Leistung abzuliefern, kann das auch ein Nachteil sein in seinem Fall? Oder bin ich da jetzt einfach zu sensibel?
Ja, ich meine, ich glaube, ich würde den Ball zu dir spielen, weil du als derjenige, der ja auch ihn vielleicht näher erlebt hat bei den Turnieren, bei deiner Dokumentation, also vielleicht hast du dann einen Eindruck, der etwas näher ist als meiner, weil meiner ist tatsächlich aus der Ferne. Ne?
Ja, also es stimmt schon, was Körny sagt. Natürlich, das zeichnet ihn extrem aus, diese Feinfühligkeit und Empathie auch. Und du kannst dich einfach, also teilweise hatte ich den Eindruck, er freut sich dann auch, oder Modo freut sich dann richtig, wenn er dann über Musik abnerden kann mit dir oder so, wenn er einfach nicht über Basketball sprechen muss auch, weil er diese Ablenkung einfach braucht. Also er braucht anderen Input, weil er ist wissbegierig. Und das, glaube ich, kannst du aber schon ummünzen auch, wenn er jetzt jemanden hat wie Aito, dass er dieses Wissen auch basketballerisch haben will. Und ich denke, den stärksten Mauro Loh haben wir schon in Bamberg gesehen. Würdet ihr mir da zustimmen? Also da hat er, glaube ich, schon auch viel Input bekommen von Trinchieri. Und natürlich war es irgendwann dann mega schwierig, weil das alles so verzerrt war, das Verhältnis dann Coach, Mannschaft etc.
Ich glaube, was ihm gut getan hat, war im letzten Jahr, dass er da im Bayern-Dress einmal gegen Alba so ein super Spiel gemacht hat.
Ja, das war krass. Alter, das war krass. Ja.
Da hat er wirklich, da konnte man da konnte man so richtig sagen, er hat ein Spiel für seine Mannschaft gewonnen. Und ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass er sagt, ich kann eben auch so ein Macher da sein, ja, weil er ist ja immer so ein bisschen
gefangen gewesen. Aber er wird nie die erste Option sein, glaube ich. Er wird einfach ein mega solider Spieler sein, der konstant abliefert. Und diese Konstanz, die fehlt einfach noch, weil ich finde, dass er eben in diesem Bamberger Team einfach eine Konstante war, auch mit seinem Midrange-Game, das haben wir vorher schon kurz gestreift, das bei Trinchieri einfach eine Rolle spielt. Wanamaker eben auch, der durfte das. Und das gibt, einer Mannschaft kann das so viel Sicherheit geben, finde ich, wenn du einen hast, der diese Ruhe reinbringt. Aber er wird, glaube ich, nie der sein, dem du in letzter Sekunde den Ball gibst. Da gibt's
Ich glaube, das will er dieses Jahr sein. Wenn ich das Interview in der ehemals besten Zeitschrift der Welt richtig interpretiere, dann ist das Jahr, wo er sich vorgenommen hat, zu 100% zu zeigen, was
er will. Die Leute drücken ihm das dann drauf, ich weiß es nicht. Also ich finde, er bringt dir mehr einfach, weil er mega konstanter Spieler ist. Und ich weiß nicht,
ob er da Dennis Schröder spielt. Also in der letzten Saison, das Spiel Alba gegen Bayern, das einzige Euroleague-Aufeinandertreffen der beiden, da hat er in den letzten 10 Sekunden den Ball zweimal in die Hand genommen und die beiden Dreier reingelötet zur Overtime. Mhm. Die letzte Saison ist ja so unglaublich weit weg, aber irgendwann bis November, Dezember hat er ja auf einem unglaublichen Level gespielt, ne? Und da hat
Das stimmt.
Auch abgeliefert als Go-To-Guy.
Absolut.
Jetzt kann man sich fragen, was danach passiert ist, ob er da verschleißt wurde, ob dann auch der Kraftverlust zu groß war.
Wahrscheinlich.
Das war ja teilweise unmenschlich, was der da in den ersten Wochen abgeliefert hat. Und ich glaube, dass mit dem Emotional, mit dem Sensiblen, und deine Frage da, also beantworten kann ich sie nicht, aber man kann darüber reden, weil er es ja selber auch sagt. Also man hat schon das Gefühl, dass genau das der Grund ist, warum er auch nach Berlin gekommen ist. Ne? Oder einer der Hauptgründe ist. Ne? Also das Familiäre, dass er bei seinen Eltern, bei seiner Mutter ist, das hat er ja auch deutlich gesagt, weil die familiäre Situation wohl auch nicht ganz leicht war in der letzten Zeit. Und dass er einfach auch dieses Gefühl haben will, Berlin einfach mal zu haben. Und da ist er in dem richtigen Umfeld. Er sieht das, glaube ich, selber und weiß sich gut einzuschätzen, dass er ein bestimmtes Umfeld braucht, hat das jetzt danach ausgerichtet. Und das spricht doch dafür, dass das dann hoffentlich am Ende dann auch passt.
Also ich glaube so, dass er einer wird, der letzte Sekunde, natürlich gab es diesen Bayern-Case und natürlich, also er hat das Potenzial, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber es gibt einfach andere Spielertypen, eben Delaney beispielsweise oder Tyrese Rice früher jetzt auf europäischem Level oder ein Teodosic. Ist das seins?
Von den Skills auf jeden Fall, weil es kaum jemanden gibt, der mit so einem Tempo und mit so einer Variabilität aus dem Dribbling den eigenen Abschluss kreieren kann. Ja. Also den Stepback, damit kriegst du den Wurf immer los.
Ja.
Ich habe die beiden Dreier kommentiert, das war am letzten, wann war das, im Dezember war das, glaube ich, ne? Als er hier die Verlängerung dann rausgeschossen hat. Also, er kann es von seinen Skills und ob er es dann vom Typ her ist und ob er das dann so erfüllen kann, das wird sich dieses Jahr zeigen. Ein Grund, warum er hier ist. Aber ich glaube, dass jemand, der diese Skills hat, es auch wollen muss. Und wenn er es gesagt hat im Interview, ich habe es glaube ich nicht gelesen, lassen wir es ihn zeigen.
Alles klar, Alex. Die Hauptverhandlung ist beendet, denn der nächste Fall, der steht schon vor der Tür und die Entscheidung wird vertagt. So kann man das vielleicht als Richter sagen. Ich weiß nicht, ob ich da die richtige Wortwahl treffe.
Brauche jetzt endlich was auf dem Launchpad, sowas so klopf, klopf, klopf irgendwie.
Ja. Vielen Dank für deine Einlassung. Ich hoffe, es ist alles gut zu Hause. Wir sind ja immer noch nicht eingeladen worden in diese neue Wohnung, dieses neue Haus. Wahrscheinlich ist schon einmal komplett neu renoviert worden in der Zeit mittlerweile. Aber vielleicht ergibt sich ja mal was in den nächsten 2, 3, 4 Jahren.
Ja, wenn ihr hier ins Hochrisiko-Berlin-Gebiet Berlin reinkommen wollt, gerne. Ne? Also ihr wisst, wir haben ja einige Hotspots in Berlin. Von Reisen nach Berlin wird abgeraten. Ja,
das stimmt, aber gut. Auch in deinem reichen Speckgürtel? Okay.
Der Speckgürtel ist der letzte Zipfel von Berlin, in dem wir hier leben. Hier ist es relativ ruhig, auch was die Zahlen angeht, aber Friedrichshain-Kreuzberg, das ist, glaube ich, der Bezirk, in dem die Halle steht, ne?
Ja.
Genau, die sind ja zum Risikogebiet geworden.
Okay. Mei, oh mei. Gut. Dann wünschen wir dir viel Spaß am Freitag und lass es krachen. Grüß den Roller von uns und hau einen raus.
Das machen wir hoffentlich. Euch noch eine schöne Sendung. Toll, dass ihr wieder da seid. Freue mich, das nachher zu hören.
Alles klar.
Dankeschön.
Bis dahin, Alex. Bis dann. Cheerio.
Ciao.
So, zack, wir müssen direkt weiter. Ich habe schon bei unserem nächsten Gesprächspartner angekündigt, dass wir 2 Minuten zu spät sind. Und
aber es ist immer noch 11:30 Uhr.
Es ist immer noch so ganz haarscharf an der vereinbarten Uhrzeit.
Ja,
auch das soll in Zukunft so bleiben. Wir wollen
wieder pünktlich. FaceTime. Zack.
Ja, wieder FaceTime. Und da schauen wir mal, wie dann die Verbindung nach Litauen ist. Ja, wir gehen nämlich jetzt tatsächlich zu Martin Schiller, dem neuen Head Coach von Žalgiris Kaunas, der also in die vielleicht größten Trainerfußstapfen der Euroleague treten musste, weil Šarūnas Jasikevičius, eine litauische Legende im Spieler- und Trainerbereich, dem Ruf des schnöden Mammons gefolgt ist. Und natürlich auch der Ehre. Ja, natürlich will man auch mal einmal im Leben den FC Barcelona trainieren. Ja. Jedenfalls ist Martin Schiller, unser Ex-BBL, Ex-Nationalmannschaftscoach, jetzt der neue Headcoach, an seiner Seite im Übrigen Arne Woltmann. Ja, den hat er sich als Co-Trainer mit dazugeholt. Auch er Ex-BBL-Trainer, auch er Ex-Alles-Trainer. Also auch seit vielen Jahren mega erfahren. So, und jetzt klingen wir da einmal durch und hoffen, dass wir ihn direkt auch an der Leitung haben. Man muss immer dieser Zeitverschiebung, das macht mich am meisten fertig, dass ich da das alles nicht durcheinander bringe.
Littern auch.
Hey Michael, kannst du mich hören?
Martin, wunderbar. Du bist schon direkt bei uns auf dem Mischpult gelandet. Xandi ist auch schon hier, damit es dich als Österreicher nicht ganz so schüttelt, nur mit einem Deutschen reden zu müssen. Also
super. Danke.
Erst einmal ganz lieben Dank für deine Zeit.
Klar.
Ja, das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, Martin, die Geschichte dieses Sommers im Bereich der Trainer in der Euroleague. Da geht ein Šarūnas Jasikevičius mit Schuhgröße 63 aus Kaunas weg. Und dann kommt Martin Schiller, den wir in den letzten Jahren in der G-League gesehen haben, bei der Nationalmannschaft gesehen haben. Und schwupp übernimmt er das Amt, schwupp gewinnt er das erste Spiel. Und schwupp ist dann eine neue Generation angebrochen. Erzähl uns doch mal, wie es zu dieser Verbindung kam, dass du plötzlich Cheftrainer in Kaunas geworden bist.
Das kam tatsächlich so schwupp, wie du es gerade gesagt hast. Also das kam absolut aus dem Nichts. Ich war nach wie vor unter Vertrag in Salt Lake City und habe in der Covid-Zeit haben wir eigentlich antizipiert, dass ein NBA-Job sich öffnet. Mhm. Und weil das auch der logische Schritt gewesen wäre nach den 3 Jahren in der G-League. Und Kaunas kam wirklich aus dem Nichts. Also die haben angerufen, sie haben gescoutet und sie haben ein bestimmtes Trainerprofil gesucht haben dann angerufen. Also
das ist cool. So war's. Ja, weil wir vorgerätselt haben, weil manchmal gibt es ja auch Initiativbewerbungen, aber in dem Fall war es klassisch andersrum und sie haben dich gescoutet. Ist ja noch geiler.
Richtig, richtig.
Was stand denn in diesem Trainerprofil drin? Also was wollten sie denn für einen Typen haben und wie hat das auf dich so hundertprozentig gepasst?
Das weiß ich nicht genau. Aber es muss irgendwas gewesen sein, was sie gesucht haben, um mich zu finden.
Wenn du also nicht weißt, was drin stand in dem Profil, was macht dich denn als Trainer aus? Wie würdest du dich denn beschreiben?
Ja, es war anders. Es war so, dass sie auf mich gekommen sind und dann ging es aber in einen Interviewprozess. Ich hatte zwei Tage Zeit, um mich vorzubereiten auf ein Interview. Und in dem Interview, diese Interviews sind ja eher Sachen, wo es kein Fragen und Antworten ist, sondern eher ein Präsentieren. Und ich habe das in 48 Stunden vorbereitet und meine Ideen und mein Wissen über den Club präsentiert und dann ging es von da. Also so war der Prozess.
Und wie gut kanntest du denn Žalgiris, weil du 48 Stunden Zeit hattest? Ich meine, als Basketball-Lifer, der du ja auch bist, hat man es natürlich ein bisschen auf dem Schirm, denke ich. Aber du musstest dich ja mit dem Kader intensiv auseinandersetzen, nehme ich an.
Absolut, absolut. Musste mich extrem auseinandersetzen damit. Also die 48 Stunden da war nicht viel Schlaf in den 48 Stunden, weil das tatsächlich sehr viel Recherche war, ne? Auf verschiedenen Ebenen, ne? Ob es die Spieler kennen ist oder ob es Statistiken kennen ist und analytisches Wissen, auch ein generelles Wissen über den Club, denke ich, hat jeder, der in Europa, der aus Europa kommt, basketballmäßig, ne, dass man die Tradition des Clubs kennt. Aber hast du recht, also das war natürlich viel detaillierte Recherche innerhalb kürzester Zeit.
Weil jetzt fällt mir auch so ein Rokas Jokubaitis auf, der da die entscheidenden Freiwürfe reinmacht, ein Talent, das da im Club gewachsen ist und der jetzt wie viele Minuten gespielt hat, direkt mal 15, 16 Minuten im ersten Spiel. Ja. Das ist ja auch die Žalgiris-DNA ja auch. Besser geht's ja eigentlich nicht im ersten Spiel, oder?
Ja, also natürlich ist es so, also der Junge ist interessant, der ist auch. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich seinen Namen gehört habe, als ich mich da vorbereitet habe, weil ich in den 3 Jahren die NBA Drafts, die Drafts halt immer vorbereitet habe. Ich habe die Draft Workouts geleitet für die Jazz und war daher vor allem in den zweiten Runden des Drafts immer extrem intensiv unterwegs, was das Scouten und Kennenlernen von Spielern angeht. Daher war er jetzt kein neuer Name oder kein komplett unbekannter Name. Und das ist auf alle Fälle ein interessanter Spieler, der auch fürs nordamerikanische Spiel durchaus interessant sein kann. Und der bestimmt, wenn sich alles normalisieren sollte mit dem Virus, bestimmt eine ganze Menge Draft-Workouts kriegen wird. Und dann wird man sehen. Aber ja, das ist wichtig, das ist gut, das ist toll, das ist natürlich eine Geschichte so. Aber das ist ein junger Spieler, der es wird ein Auf und Ab geben, der war ganz gut in der Vorbereitung, dann war er nicht so dolle in den ersten beiden Spielen, dann hat er wirklich ein gutes Spiel abgerissen in den ersten Spielen gegen Olympiakos und man muss halt dafür sorgen, dass diese Kurve ein bisschen geflattened wird. Und weißt du, dass es generell aufwärts gibt und nicht so viele Aufs und Ups gibt. Aber na schon.
Flatten the curve generell.
Martin, was die Sache ja noch so interessanter macht, wenn ich mir zwei Spielstile im Basketball diametral entgegengesetzt vorstellen sollte, dann würde ich die amerikanische G-League nehmen und die europäische Euroleague. Das heißt also, in der G-League warst du die letzten 3 Jahre, hast du jetzt dein Playbook komplett zum Altpapier gegeben und mit einer neuen weißen Seite angefangen, um dich auf den europäischen Basketball einzugrooven? Oder welche Elemente, sagst du, sind einfach Basketball und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob die in der G-League gespielt werden oder in der Euroleague? Wie neu ist dieses Feld jetzt wieder für dich?
Sehr, sehr gute Frage. Neu, ich stimme dir zu. Ich würde sagen, derselbe Sport, aber ein ganz anderes Spiel. Und da muss man lernen. Ne? Als ich darüber gegangen bin, musste ich lernen. Das ist nicht leicht. Man muss sich auseinandersetzen mit dem Spielstil, mit den Athleten, mit der Art und Weise, wie die Athleten ticken, mit den taktischen Nuancen, die wichtig sind oder unwichtig. Und wenn man sagt, in Nordamerika ist es taktisch leichter, das mag sein, aber das macht das Coachen nicht leichter. Und auch das muss man erstmal lernen. Und das waren sehr intensiver Prozess, den ich da durchlebt habe. Und jetzt geht es tatsächlich wieder in die andere Richtung. Und es ist viel mehr, ich grabe sozusagen in meinen Erinnerungen, Aufzeichnungen, Ideen und Notizen viel mehr in der BBL-Zeit, die ich hatte, als in der nordamerikanischen Zeit. Es ist einfach wesentlich komplexer taktisch. Es ist wesentlich, wie soll man sagen, jeder Angriff ist wesentlich wichtiger. Das Spiel ist viel kürzer natürlich. Das Spiel ist wesentlich physischer. Die Auslegung der Regeln ist extrem physisch, dafür aber wesentlich weniger athletisch. Und dadurch ändern sich taktisch eben viele Sachen. Also um deine Frage zu beantworten, ja, es ist ein Neulernen. Ist es ein neues weißes Blatt komplett? Nein, aber es ist ganz bestimmt kein Übernehmen dessen, was ich in den letzten 3 Jahren gemacht habe. Das würde nicht funktionieren.
Was mir extrem aufgefallen ist, weil du auch die Physis gerade angesprochen hast, also in eurem Spiel, wie viel da laufen gelassen wurde. Also hat dich das überrascht? Also gerade hinten raus, das war ja teilweise ein Gehacke. Und das Krasse ist, wenn du es jetzt zu Hause anschaust, mit den Mikros und du hast keine Fans und du hörst viel mehr. Also mein Eindruck war, dass die letzten 5 Minuten in eurem Spiel einfach extrem physisch war, selbst für Euroleague-Verhältnisse. Nochmal einen drauf.
Ja, selbst für Euroleague-Verhältnisse kann ich halt noch gar nicht sagen. Da müssen wir noch mal reden in einem Monat. Aber ja, insgesamt ist die Physis, das ist ganz anders. Das ist, ja, also das ist wirklich, das ist so, als ich darüber gegangen bin vor 3 Jahren, musste ich halt auch erstmal lernen, wie das alles ein Foul ist, ne, in Wahrheit. Ja. Und hier ist eben nichts ein Foul, ne. Es ist ja, Und das ist schon richtig, richtig intensiv. Ne? Das ist, also ich teile deine Meinung. Es war sehr physisch und es ist sehr physisch. Es ist aber auch sehr physisch in Litauen. Und die litauische Liga ist im Übrigen auch etwas, was ganz anders ist als die Euroleague. Und die litauische Liga ist etwas, was ganz, ganz anders ist als die BBL. Also
okay,
die Herausforderung ist nicht nur, die Herausforderung ist nicht nur Euroleague, die Herausforderung ist auch litauische Liga. Und wie man die einordnen kann, ist eine Liga, die eine kleine Liga mit 10 Mannschaften, die gespickt ist mit extrem intelligenten Spielern. Also die Spielkultur ist extrem hoch, die Klugheit der Spieler ist extrem hoch, die Passqualität ist extrem hoch, die Athletik ist nicht unbedingt sehr hoch. Das heißt, du hast eine ganze Menge Schränke, eine ganze Menge physischer Leute, die aber nicht sehr schnell sind oder sehr hoch springen können. Aber demnach ist es halt ganz viel Halten und Zerren und Zurren und kluges Spiel dazu. Also das ist auch eine Nummer für sich. Also ne, gibt es eine Menge zu lernen für mich.
Kommen wir mal zu deiner Mannschaft. Das ist ja auch, wenn man sich das anschaut, im Grunde ein ausgelagertes BBL-Team. Thomas Walkup, ja, ex-Ludwigsburg, Augustin Rubit, ex-Bamberg, ex-Tübingen, Steve Astoria, Weinfechter, Marius Gigonis in Berlin. Also Wahnsinn. Aber ich möchte trotzdem mit deinem Co-Trainer anfangen. Du hast ja Arne Woltmann rekrutiert. Der hatte kurz vorher den Co-Trainer-Posten in Fechter angenommen, neben Thomas Pech. Als du den angerufen hast und hast gesagt, ich bin's, der Chili, sag mal, hast du Bock auf Shagiris Kaunas? Ich muss unbedingt wissen, was die erste Reaktion war von Arne Woltmann.
Ja, die war ja, auf jeden Fall. So, also so war die Reaktion. Okay. Das war ganz, war genauso. Sehr überrascht und sehr überrascht, aber auch sehr, sehr überzeugt, dass das eine attraktive Sache ist.
Ja, das ist ja wohl ein No-Brainer, oder? Also ich meine, der war wahrscheinlich schneller am Flughafen als, weiß nicht, ob man da einen Vergleich finden kann. Aber du hast ihm schon gesagt, pass mal auf, pack alle deine Playbooks der letzten Jahre ein. Wir fangen hier echt hier from the scratch an.
Clean slate.
Ja, es ist schon ganz wichtig. Es ist natürlich, also für mich war es ganz wichtig, jemanden zu haben, dem ich vertrauen kann. Ich kenne Arne lange als Gegner aus den Adlerns- und Bamberg-Zeiten und sehr, sehr intensiv und habe viel Respekt für ihn und kenne ihn auch von der Nationalmannschaft und kenne ihn über Chris Fleming extrem gut und abgesehen davon, dass ich ihn sehr respektiere und sehr schätze für das, was er fachlich kann, ist es aber auch so, dass wir immer recht engen Kontakt hatten über die letzten Jahre und uns persönlich gut verstehen. Und das war schon wichtig, weil wenn man hier herkommt in eine ganz andere Welt, braucht man natürlich Leute in seiner Ecke. Ich konnte nur einen mitbringen und da war es sehr wichtig für mich, da halt ein hundertprozentiges, das musste halt richtig, richtig passen. Ne? Und daher war das wichtig für mich.
Jetzt hat uns auch insofern gefreut, natürlich, dass man da einen deutschsprachigen Namen liest in der Euroleague, weil wir auch immer so ein bisschen diskutieren, was kann denn die Identität von deutschem Coaching sein? Also Körni, du erinnerst dich, wir haben immer wieder mal mit Trainern drüber gesprochen, Dennis Wucherer zum Beispiel, haben wir lange drüber philosophiert, weil halt so alle Länder so ein bisschen ihren eigenen Stil haben, die Spanier, die Balkanländer sowieso, ist ja klar, USA ist klar, so was, wo könnte deutscher Coaching-Stil, oder ich sage jetzt in deinem Fall deutschsprachiger, nie zu vergessen, Meistertitel WBC Wales 2009, wofür könnte so eine deutschsprachige Coaching-Identität stehen, deiner Meinung nach?
Also
BBL erstmal, vielleicht.
Ja, ich weiß es nicht. Also erstmal gute Frage.
Es ist schwer, es gibt keine unmittelbare Antwort.
Es ist, ja, genau, es gibt keine, es gibt keine unmittelbare Antwort darauf. Und in Wahrheit ist es ja auch egal. Also ist ja egal, wofür. Wie soll ich sagen, wofür etwas stehen sollte oder stehen könnte. Also was wahrscheinlich für deutsche Trainer wichtiger ist, ist, wie soll ich sagen, die Tatsache, dass die BBL und alles, was an Struktur darunter geschaffen worden ist, ja echt ein tolles, wie soll ich sagen, Bett ist für Trainer, um sich zu entwickeln und das zu machen. Ne? Mhm. Und ich kann es nicht sagen. Am Ende des Tages gibt es eben nicht so viele deutsche Trainer, die rausgehen, ne? Und das machen. Ne? Das ist einfach nur eine Tatsache. Ist ja gar nicht. Mhm. Also das ist. Ich weiß aber nicht, womit das zusammenhängt. Also das ist
es ist eine abendfüllende Diskussion, weil du wahrscheinlich auch Richtung Coaching-Ausbildung, wie kommst du überhaupt dazu, Coach zu werden, Nachwuchs, was ja auch spannend ist, vielleicht telefonieren wir einfach in ein paar Monaten nochmal, wenn du einfach Litauen und Kaunas besser kennst, weil das, was man ja immer hört, ist, dass da halt einfach diese Ausbildung der Spieler, die wirken ja immer extrem komplett. Ein Grigonis haben wir ja auch in Berlin gesehen, also einfach spielintelligent, was du ja auch schon angedeutet hast, was ja dann auch mit einer Landesidentität einfach zu tun hat. Siehst du ja auch in der Nationalmannschaft. Kommen wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Wir können die Frage auch pausieren und dann sprechen wir einfach.
Nein, ich glaube einmal, es ist wichtig, also ich will mich da auch gar nicht raus. Ich kann es nicht sagen. Also ich glaube, wichtiger als über eine Identität zu reden, ist es darüber zu reden, dass die Struktur, die es im deutschen Basketball gibt, ja echt eine tolle ist. Wenn ich das vergleiche mit den Zeiten, als ich Jugendtrainer war, ich war 13 Jahre lang Jugendtrainer, da gab es keine Möglichkeit, hauptberuflich das zu machen oder Ausbildungsgänge. Also es gab nicht viele, ja, und damals ein hauptamtlicher Jugendtrainer zu sein, war schon okay. Dafür musste man das schon richtig lieben, ne? Und da gab es irgendwie finanziell klügere Sachen zu machen, ja, oder sicherheitsmäßig klügere Sachen zu machen. Aber heutzutage gibt's ja echt Ausbildung zum Trainer und die ganzen Hauptamtlichkeiten in den BBL-Teams. Das sind echt tolle Strukturen. Also ich glaube, mit der Zeit wird's da wahrscheinlich mehr Trainer geben. Ja. Aber
ja. Okay, Martin, eine Sache, die mich besonders interessiert, ist ja immer so ein bisschen dieses Private auch hinter den Kulissen, was dann so mit einem passiert. Jetzt bist du von Salt Lake City nach Kaunas gegangen, also nach Litauen. Ich sag mal so, Salt Lake City, ist vielleicht die weißeste Stadt Amerikas, so ungefähr. Was ist für dich die größte Gemeinsamkeit zwischen Salt Lake City und Kaunas, so wie du es bis jetzt erlebt hast, und was ist der größte Unterschied?
Die größte Gemeinsamkeit ist tatsächlich die Liebe und Euphorie für den Basketball. Die gibt's in beiden Städten. Also Salt Lake City ist halt eine komplette Basketballstadt. Die Jazz und University of Utah sind da alles und es ist kompletter Basketballstaat und hier ist es ja ein komplettes Basketballland. Also das wäre die Gemeinsamkeit und ich denke, da endet es auch schon an Gemeinsamkeiten.
Das heißt, der größte Unterschied ist?
Der größte Unterschied, ach, das ist ja wie wirklich wie Tag und Nacht. Ja, das sind ja zwei komplett verschiedene Länder, komplett verschiedene Strukturen, Philosophien, Mentalitäten. Also da müssten wir tatsächlich noch einen Podcast aufmachen. Ja.
Du, das machen wir vielleicht mal, weil ja, es gibt ja so viel zu berichten. Und wir haben, also als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe, dass du da zu Kaunas gehst, habe ich gedacht, wie geil ist denn das eigentlich? Das ist genauso wie Trinkieri zu den Bayern. Das sind das, was wir im Basketball so wenig haben in Deutschland. Das sind die geilen Geschichten.
Also, jetzt, wo wir alle Spiele der Euroleague übertragen,
ja.
Martin, das weißt du.
Ich weiß. Ja, richtig gut. Richtig
zum Beispiel toll. Auch euer nächstes Spiel bei Khimki Moskau, Freitag 19 Uhr deutscher Zeit, eine Stunde vor dem Alba gegen Bayern Spiel. Also man hat viel Zeit, sich zumindest eine Hälfte schon mal von deiner Mannschaft anzuschauen. Denn damit wollen wir enden mit der aktuellen Situation. Ich meine, du hast das erste Spiel direkt gewonnen bei Olympiakos, 68-67 mit deiner Mannschaft. Da wir ja schon gesagt haben, dass du mit in die größten Trainerfußstapfen in der Euroleague reingetreten bist, wie nervös warst du vor diesem Spiel und wie erleichtert war die litauische Presse nach diesem Spiel bei Olympiakos?
Das eine sind die Fußstapfen, worüber ja viel geredet wird. Ich glaube, damit kann ich mich gar nicht auseinandersetzen, weil das bringt mir ja gar nichts. Ich habe genügend Herausforderungen zu meistern und das hilft mir wirklich rational überhaupt nichts, dadurch mir Druck aufzubauen und tue ich auch tatsächlich nicht, aber der Druck ist so oder so groß genug. Ne? Mhm. Ich weiß, das ist so ein Thema, aber es ist für mich wirklich kein Thema. Das ist eher ein externes Thema. Womit wir zur Presse kommen und zur Erleichterung, auch da muss ich sagen, ist wahrscheinlich die beste Sache, dass ich diese Sprache nicht verstehe und auch nicht lesen kann. Und ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade hier ist das eins der wenigen Länder auf der Welt, wo Basketball wichtiger ist als Fußball. Und das ist schon extrem zu fühlen. Und es gibt extrem viel Wissen und extrem viel Identifikation. Und das ist wichtiger als in Deutschland für einen deutschen Club, dass dieser Club gut ist. Und es ist einfach so, das kann man gar nicht anders beschreiben. Und daher bin ich ganz froh, dass ich die Sprache nicht spreche und das alles nicht lesen und sehen und hören kann. Weil das würde mir wahrscheinlich nicht weiterhelfen.
Ja. Also es ist ja litauisch. Und viele denken immer, das ist russisch, aber es ist litauisch. Das ist nochmal ein bisschen
was anderes. Russisch darfst du nicht sagen. Ja, ja.
Nee, genau. Also, das geht nicht.
Basketball ist wichtiger als Fußball. Das muss man sich einfach auch auf der Zunge zergehen lassen. Also man weiß das natürlich.
Das ist ein schöner Satz, oder? Sag nochmal.
Allein die Arena, wenn die voll ist. Ja, ich sag, auf das freue ich mich. Also wenn ihr da wieder vor Zuschauern spielen könnt, das ist einfach geil, die Spiele dort zu sehen. Das wirkt ja wie eine NBA-Arena. Und da geht's gut ab auch.
Tolle Arena, sind richtig, richtig tolle Fans. Wie gesagt, also durch den Virus ist das momentan alles flachgelegt natürlich. Ja. Man wird sehen, wann das wieder sich füllt, aber mal gucken.
Ja, mal gucken. Martin, wir sagen, ja, oh, da kommt noch mal der Österreicher.
Weil wir alle Euroleague-Spiele zeigen, Martin, Euroleague-Favoriten, ganz kurz, wer kann denn den Cup holen diese Saison?
Ich glaube Milano.
Oh.
Ich glaube Milano. Milano ist gebaut mit extrem viel Werfen. Es ist gebaut mit extrem viel Stretch. Das ist sehr modern, die Mannschaft gebaut. Und ich glaube, die haben eine Chance.
Okay, okay. Super.
Ja, von den Namen her klingt das auf jeden Fall nach einem kleinen All-Star-Team, was sie sich da zusammengebastelt haben. Der Armani muss so viel Kohle haben. Ne? Das ist dem kackegal, ob es Corona-Budget einbricht oder sowas. Nee, der haut einfach die Kohle raus. Ist wahrscheinlich bei euch etwas anders, ist bei fast allen Vereinen eigentlich etwas anders.
Ja, hier ist es sehr anders. Also es ist schon so, dass wir eher eins der unteren Teams sind in der Liga und das hat uns auch stark getroffen, aber das ist, wie es ist.
Ja. Martin, die superschöne Geschichte werden wir intensiv weiterverfolgen, da natürlich jetzt auch alle Spiele von Žalgiris Kaunas bei Magenta Sport laufen werden. Und wir haben ja schon vorgelesen, jeder Zweite ist ja auch dem Normal-Basketball-Fan bei euch im Team ein Begriff.
Grigonis Walker. Walker, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in Europa. Ich erwarte mir sehr viel von ihm, muss ich sagen.
Ja, ich auch.
Ja, sagen wir schon zwar.
Alles sehr klar.
Gut, und okay. Dann nach 3 Jahren NBA, so ein kleiner amerikanischer Akzent durchgekommen ist bei diesem Gespräch bei dir, Martin, gehe ich davon aus, dass in 1, 2, 3 Jahren so ein kleiner russischer Einschlag noch dazukommt und dann ist dein Multinationalpaket, was du ja eh schon mit dir rumträgst, noch komplettiert worden. Vielen Dank, alles Danke, Gute, Leute. Bleib gesund und ja, zeig Kimki mal, wo der Hammer hängt im Osten am kommenden Freitag.
Alles klar, vielen Dank, Leute, ja. Alles klar, schönen Danke. Tag.
Liebe ciao. Grüße, ciao. Ciao, ciao. So, ja,
richtig das war gut.
Martin Schiller, den werden wir auch im Auge behalten. Wir werden sowieso, das ist unser Ziel, das hat dieser Podcast hoffentlich auch deutlich gemacht, die Euroleague intensiv im Auge zu behalten. Nicht nur, weil wir hier die Werbetrommel rühren wollen, also natürlich auch. Eigentlich auch hauptsächlich, dass die Euroleague bei Magenta Sport läuft. Aber es ist einfach sensationeller Sport. Es ist richtig guter Basketball. Und wir gehen davon aus, dass diese Saison, ja, unter Corona-Bedingungen, aber in jedem Fall gespielt werden wird. Und es gibt so viele spannende Geschichten, die wir heute ja auch nur teilweise anreißen konnten. So, Xandi, du hast noch eine ganz wichtige Sache auf dem Herzen. Und jetzt geht's los.
Kona 3.
Ach, du liebes Zeit. Nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Modern, aber irgendwie...
Könni.
Ja.
Deine Top 3 Urlaubsmomente. Wir wollen sie wissen, die Abtis wollen sie wissen.
Also, da ich in Italien unterwegs war... Und dort viele Stationen abgefahren bin. Also im Urlaub dreht sich bei uns viel um gutes Essen. Gutes Essen, gutes Trinken.
Das wusste ich.
Ja. Deswegen,
Essen ist definitiv, Essen und Trinken ist eigentlich
Essen und
okay.
Trinken und sich erholen hängt bei uns ganz eng beieinander.
Ja.
Vielleicht eine
aber so eine Anekdote, weißt du, also du hast ja schon eine gesagt, du hast 2 Abdis getroffen. Also
genau, also sicherlich eine der schönen Geschichten, also es geht ja immer darum, dass man nicht reisen soll im Urlaub, ne? Also wegen Corona jetzt, also dass man, ich denke, das Camperleben ist ja so ein bisschen anders, man hat doch mehr Distanz zu anderen. Und eine schöne Geschichte, also ein sehr schöner Moment war in der toskanischen Stadt Lucca. Und erstmal eine wunderschöne
Lucca
Stadt.
Lucca wie Steiger.
Okay. Genau, Lucca wie Steiger, tatsächlich Lucca, genau wie Lucca. Und dort gibt es ein ganz kleines Restaurant, das normalerweise nicht viel größer ist als mein Arbeitszimmer, in dem ich mich gerade befinde, das übrigens 8 Quadratmeter hat. Mhm. Und die haben eine Sondergenehmigung bekommen wegen Corona, weil natürlich keiner sich in diesen 8 Quadratmeter Keller setzen kann, sondern die durften 10 Meter nach draußen vor die Tür. Und dort steht die Stadtmauer von Lucca.
Aha. Ja,
und die ist halt mega. So, die durften ihre Tische unter dieser Stadtmauer aufbauen. Sodass also dieses Restaurant, was wirklich sehr, sehr gut ist, aber im Bereich Preis-Leistung, also günstig im Preis, aber fantastisch im Kochen, weil da so ein Koch ist, der einfach alles kann, dass das unter dieser Stadtmauer aussah wie ein, also es war mit Kerzen und Licht und hier und also so 5-Sterne-mäßig Leute, weil natürlich Abstandsregelung und so weiter. Dass ein kleines, knuffiges Restaurant die Chance bekommen hat, sich dort in so einem Edelflair zu repräsentieren. Und man konnte da Kotelette Milano essen für 13 Euro, was sensationell war. Und da habe ich gedacht, das ist etwas Schönes, was also, dass man einem, ja, das ist ein, war ein toller Moment, das war ein schönes Essen in einer tollen Atmosphäre, was ursprünglich so ohne Corona gar nicht hätte stattfinden können.
Also es gibt auch positive
Genau, also irgendwie.
Oh Gott, um Gottes Willen, positiv und Corona, das ist alles so, die Sprache ist.
Ach, genau, also in dieser normalen Welt.
Ein schönes
diese,
Corona.
Diese neue Normalität, wie wir sie ja nennen, muss man eben auch die positiven.
Nennen wir nicht.
Ja, aber ist halt leider so. Und wird auch, und der Virus wird ja nicht weggehen. Fand ich das einen sehr, sehr schönen Moment. Und ein Abdi zu treffen natürlich auch, das ist auch immer sehr schön. Weil man denkt, man wird ja doch gehört irgendwo und es gibt sie da draußen.
Ja.
Also und ja, der dritte schöne Moment, Abdi treffen, das Essen in Luca. Ah, es gibt natürlich im Urlaub 1000 schöne Momente am Tag. Ich glaube einfach, dass es die kleinen Dinge sind, die einem manchmal wirklich zu dem Moment des Glücks verhelfen. Ne? Gutes Essen, gutes Trinken ist gar nicht so teuer oder gar nicht so weit weg. Man muss es nur einfach in der Lage sein, es zu genießen und dann weiß man einfach, worauf es ankommt im Leben. Und das, also diese drei schönen Momente einfach jeden Tag aufs Neue zu erleben, ist vielleicht der dritte schöne Moment.
Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ich beneide dich.
Ja, ich fahre auch morgen wieder los. Ich wollte das noch mal sagen.
Das war's dir. Eine Folge, deswegen ist sie heute so lang. Körner ist dann wieder 6 Monate unterwegs mit Womo.
Nee, jetzt machen wir richtig schön Vollgas bis, was weiß ich,
wie lange es geht. Machen wir jetzt jede Woche wieder, gell?
Das liegt jetzt an dir, also ich bin da.
Naja, du bist da, ja, schön.
Du musst auch mal Pause machen, das geht ja so nicht weiter.
Ja, das wird noch dauern. Aber egal. So, lieber Körner, das heißt, wir sind
am Ende.
Ja.
Ganz wichtiger Woche. Hinweis.
Ja.
Es ist jetzt Dienstag, der.
Ja.
Ich hab natürlich.
Sechste.
Sechste. Die Euroleague wird fortgesetzt am 8. und am 9. Das heißt, für manche Hörer, Hörerinnen schon zu spät wieder, aber für diejenigen, die aktuell reinhören, alle Spiele der Euroleague bei Magenta Sport, angefangen vom 8. Also, Oktober 19 Uhr. Ja. Joe Vogtmann gegen Maccabi Tel Aviv bis zum 9. Oktober 2045. Das All-Star-Team von Mailand gegen Villeurbanne.
Das Hörerverhalten ist schon sehr dienstaglastig, das weiß ich.
Ah, okay.
Anhand der, ja, da gibt es ja so Analyse-Stats, also
das heißt, ist
definitiv so.
Wir erhöhen den Druck an unseren alten und jetzt wieder neuen Toninch, die Folge so schnell wie möglich rauszuballern.
Wie immer. Alles klar. Es wird sich bald wieder die Abdeckung lüften, dann schauen wir mal, wie schnell das gehen kann. Ja. Auf jeden Fall, genau, du hast es schon gesagt, sehr viel Euroleague, nächste Woche werden wir uns wieder melden.
Und dann hinter den BBL-Vorhang schauen und dem Magenta-Sport BBL-Pokal, der dann unmittelbar bevorsteht. Bis dahin, gute Zeit, viel Spaß mit der Euroleague. Paris, Athen, auf Wiedersehen.
We treat people here with complete respect. This is Germany.